Max,
Ja.
wir müssen reden. Moment, jetzt bin ich hier wieder schon. Ach, du hast mich
Ist
schon
das
wieder
Bier aus?
überfordert. So, jetzt. Prost.
Prost.
So, Max,
Ja.
wir reden heute wieder. Ich warne dich ein bisschen vor. Ich bin echt heute irgendwie schlecht gelaunt.
Okay, ich
Du
auch.
kannst es überhaupt nicht vorstellen. Das ist jetzt hier seit Tagen ein grimmiges, hässliches Wetter. Es ist keine Sonne da, es ist Minustemperaturen, es
Boah.
ist widerlich.
Aber hier ist es auch grau.
Und ich bin langsam jeglicher Fröhlichkeit ausgelaugt.
Oh. Hier ist es auch grau. Also hier ist
Ja?
es gerade total bewölkt heute. Heute Nacht hat es geregnet. Und ich weiß nicht,
Oh
jetzt.
nein, geregnet.
Ja, also letzte Woche war hier richtig landunter. Also da hat's in einigen, das ist ja das Nette hier, wenn, also es gibt hier ja Wetter. In Berlin gibt es ja, also das ist so richtig, also wir sind am Wochenende in Pescadero gewesen, was hier so ein kleines Ausflugsdorf ist, sage ich jetzt mal. Und da habe ich irgendwann mal auf Instagram so ein Foto gepostet von so einem Straßenschild, was da steht, was nämlich sehr eindringlich davor warnt, so nach dem Motto, wenn hier diese Straße überflutet ist, dann umdrehen, nicht ersaufen. Das ist ja nämlich so dieses, weil wenn es mal regnet, dann sind gerne mal irgendwelche Straßen überflutet und sowas und auch Gewässer, die relativ flach aussehen, wo viele Leute dann denken, dass sie mit dem Auto durchkommen, relativ problemlos, dann wird das Auto trotzdem weggespült und dann hast du ein Problem.
Also da kann ich dich beruhigen.
Ja.
Mitteleuropa rüstet in Sachen Wetter, so wie du es definierst, auf.
Okay.
Wir hatten in diesen Sommer hatten wir
Oh,
sogenannte Rainbombs.
stimmt, ja,
Also das
stimmt,
ist
ja.
so ein neues Phänomen jetzt hier bei uns in Deutschland. Das kannten wir auch. Also ich kannte das jedenfalls noch nicht. Und das sagen auch die Metronomen nicht,
Metronomen sagen das auch, aber die Meteorologen wahrscheinlich in erster Linie.
Metrologen, genau, die Metrologen. So ist das. Die Meteorologen sagen, das hat auch mit dem Klimawandel zu tun. Also diese
Ja.
Rainbombs, das heißt wirklich wahnsinnig viel Wasser in sehr, sehr kurzer Zeit. Ja. Und das hat jetzt hier im Sommer auch unseren Keller hier, der ist, glaube ich, so seit 20 Jahren nicht nass geworden.
Krass.
Da stand halt wirklich 10 Zentimeter oder 20 Zentimeter Wasser drin eine Zeit lang. Und jetzt seitdem gammelt der auch so vor sich hin.
Ah.
Sehr, sehr unschön.
Unangenehm. Ja, es
Ja,
regnet,
also
es regnet.
da haben wir gerade mit zu kämpfen tatsächlich, mit diesen Rainbombs.
Ja, also das ist, also hier ist es gut, weil die berühmte Drought in Kalifornien, die ist fast vorbei. Also es gibt unterschiedliche Meinungen natürlich, weil es gibt natürlich jetzt nicht irgendwie so ein Countdown auf jetzt ist Drought vorbei, sondern gibt es natürlich verschiedene Aspekte von so einer Dürre, wie ist der Grundwasserspiegel, wie ist das und das, wie ist das und das und wie ist das und das. Aber auf jeden Fall ist absolut klar, dass es ganz, ganz, ganz massiv zurückgegangen ist, vielleicht vorbei, vielleicht nur noch eine relativ schwache Dürre hier gerade. Und dazu hat auch der Regen der letzten Wochen beigetragen. Und allerdings muss man sagen, wir hatten jetzt am Wochenende war das Wetter unfassbar toll. Das hat beim, also das ist so, Wetter schlägt sich bei mir massiv auf die Stimmung aus. Und das hat sehr dazu beigetragen, dass wir, die Sonne hat geschienen, es war relativ warm, so ich weiß nicht, so 17, 18 Grad in der Sonne vielleicht. Und wir waren da werde ich ein bisschen gerade gestört von Kolja. Da! Und ja, das ist also, aber schön ist es ja auch gerade nicht. Die
Ja.
ganze Wochenende soll es scheiße sein auch. Nächste Woche soll es wieder ein bisschen sonniger werden.
Scheiß Wetter.
Ja.
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 Ich
Danke, Trump.
wollte etwas ansprechen,
Ja.
so Allgemeines, auch zum Podcast, an dieser Stelle mal. Und zwar habe ich halt das Gefühl, ganz ehrlich, dass ich mich mit unserem Format nicht mehr ganz wohlfühle.
Okay. Das kommt jetzt
Und
total
zwar,
unerwartet.
ja,
Max, wir
genau.
müssen reden.
Genau,
Oh.
Max, wir müssen reden. Stimmt, das habe ich noch gar nicht gesagt. Max, aber jetzt sage ich es. Max, wir müssen reden. Und zwar ist es halt so, dass dieses so irgendwie kneipenartige, nette Gespräch, wie das halt so konzipiert ist, ne,
yeah,
ist eigentlich ziemlich cool und ich habe das sehr geliebt und das hat auch lange ziemlich gut funktioniert.
Yeah.
Womit ich halt zunehmend ein Problem habe, ist halt, dass wir momentan in einer Medienlandschaft sind, in der ich das Gefühl habe, wo wir halt so, wo so alle Leute in ihren Diskursen abdriften und wo ein verstärkter Meinungskampf um einzelne ja politische Dinge sich so krass entspinnt und so polarisiert wird und wo halt, das hatten wir das letzte Mal auch ja drüber gesprochen, also wo man das Gefühl hat oder viele das Gefühl haben, dass sozusagen der Bezug zur Wahrheit abhanden kommt, so, mhm, ja, also so ein stabiler Bezug zur Wahrheit, dass ich halt echt, ich will jetzt gar nicht keine Konsequenz daraus ziehen, ne, aber ich habe das Gefühl, dieses, wir labern jetzt mal kurz so vor uns hin über Dinge, die wir irgendwie im Vorbeigehen gelesen haben und kriegen die Fakten halt nur so zu, sagen wir mal, 75% irgendwie straight.
Ja.
Ich habe da irgendwie so zunehmend, wird mir das unangenehm, was?
Ja.
Also, weil ich das Gefühl habe, ich trage dazu etwas bei,
hm,
was ich eigentlich total scheiße finde. Und zwar halt irgendwie, Also ich will uns nicht vorwerfen, also das glaube ich nicht, ne, dass wir irgendwie Verschwörungstheorien verbreiten,
yeah,
oder dass wir Fake News verbreiten. Ich glaube, also klar, wir machen Fehler, ne?
Ja, klar.
Wir machen Fehler und wir haben auch schon viel Scheiß erzählt, jeder von uns. Und so. Ich würde uns aber wirklich, bis man uns das Gegenteil beweist, uns daraus freihalten, dass wir irgendwie jetzt wirklich Schlimmes tun, das will ich gar nicht sagen, ja, mhm, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass wir
Teil des Ganzen sind.
In diesen Zeiten, in diesen Zeiten sollten wir einen höheren Anspruch an uns haben.
Okay.
Verstehst du, was ich meine? An Wahrheit und an Wahrhaftigkeit. Und dann vielleicht an Professionalität auch.
Oh Gott. Oh Gott, Professionalität, jetzt hast du ein Wort gesagt.
Ja, also jetzt nicht irgendwie, dass wir jetzt total professionell werden müssen oder sowas, aber was ich meine? Also, dass wir
komisch, ich hab ja mal genau das
mehr vielleicht auch einfach nur zurückhalten sollten, bei Dingen, die wir uns nicht so gut auskennen. Also alle.
Alle Themen. Ich weiß nicht. Also ich habe ehrlich gesagt das gegenteilige Gefühl. Also ich sag nicht, dass wir großartig raushauen sollten. Ich finde, man sollte bei allem, was wir sagen, sollte man natürlich unter dem Vorbehalt, wir sprechen ja nicht die Wahrheit oder wir haben keine Wahrheit. Ja. Ich habe neulich irgendwo den schönen Spruch gehört, ein Mensch, der eine Uhr um hat, weiß immer, wie spät es ist. Ein Mensch, der zwei Uhren um hat, ist sich nie so ganz sicher. Und ich glaube, dieses eigentlich gefährliche, wir haben eine Wahrheit, ist.
Aber ich möchte halt nicht zu so einem relativistischen Bullshit-Scheiß wie Fefe kommen, weißt du so, wo er dann halt sagt, jo nö, ich hau da nur irgendwie raus und
wenn das nicht stimmt, dann
ist es so Medienkompetenz meiner Leser, will ich damit.
Naja, aber was willst du denn machen? Also entweder du sagst hin und wieder mal Dinge auf die Gefahr hin, dass sie falsch sein könnten. Oder du hältst bis in alle Ewigkeiten die Schnauze und überlässt das Feld denen, denen es egal ist. Also das ist, ich finde, dass es gerade angebracht ist. Ich glaube, ich sage sogar weiter. Ich glaube, wir sollten, es ist wichtig, auch unausgegorene Sachen auszusprechen. Nicht einfach, also nicht irgendwelche Fakten falsch zu präsentieren, das natürlich nicht. Aber ich glaube, wir leben in Zeiten, in denen vieles gerade in Frage gestellt wird und keiner Antworten hat. Und jeder, der behauptet, eine Antwort zu haben, der lügt. Und darum müssen die endlich mal die Schnauze aufmachen, die keine Antworten haben. Und wir sind definitiv Leute, die keine Antworten haben.
Ja, du, ganz lustig, ich hatte auf dem Kongress, also auf dem 33
Ja, das war der 33. Die einzige Zahl, die ich mir mal merken kann.
Da habe ich tatsächlich auch recht viel Feedback gekriegt, auch für unseren Podcast, und also positives Feedback.
Sehr gut.
Und eins, das mir so ein bisschen in Erinnerung geblieben war, war so ein Typ, der ging so beim Vorbeigehen so, ey, bist du MS Pro? Und hier das WMR finde ich super. Aber gar nicht so, weil ich das so so euch in allem zustimme, aber es ist für mich irgendwie eine wichtige Koordinate, um mich selbst im Diskurs zu positionieren. Mhm. Ne? Also auch sozusagen im Disagreeen mit unseren Positionen hilft es ihm dabei, überhaupt selber eine zu finden.
Ja. Ja?
Das und das fand ich auch ein schönes Feedback. So, das wollte ich mal hier reingeben. Insofern gebe ich dir total recht, ja. Also im Sinne von meine Position zu auszudefinieren, die vielleicht auch mal nicht unausgegoren ist oder so, das halte ich auch für okay, ja. Aber wie gesagt, man berührte halt schnell irgendwelche Faktenbasis, so weiter und so fort, und dann fängt man schnell an, irgendwelchen Scheiß zu erzählen. Und ich weiß es auch gar nicht, ich habe zum Beispiel ein Lösungsvorschlag wäre zum Beispiel, ja, dass wir halt zum Beispiel so eine Institution einführen wie so eine Korrektur, ja. Also
okay.
Also das
für
die
innere
halt,
Lügenpresse sozusagen.
Ja, also so ein bisschen, dass wir so am Anfang von einem Podcast sagen, ey, letzten Podcast haben wir das und das gesagt und das war Quatsch. Also so bei Logbuch Netzpolitik machen.
Das fände ich super, das fände ich super. Also das so. Bloß weil man Fehler machen darf, heißt das ja nicht, dass man, also dass es nicht besser wäre, sie öffentlich zu korrigieren.
Genau. Also am liebsten wäre es mir tatsächlich, wenn wir wirklich sowas wie vorher eine Redaktion machen, im Sinne okay. von, worüber sprechen wir, und wir uns dann sozusagen auch ein bisschen vorbereiten. Ne?
Okay.
Also das ist aber vielleicht echt ein bisschen viel verlangt, obwohl ich mal so selten, wie wir es machen.
Also im Augenblick für alle, die sich diesen Podcast anhören, habe ich mal so eine Themenliste aufgeschrieben. Das war das erste Mal seit langer, langer Zeit, dass wir uns so ausführlich vorbereitet haben. Also normalerweise ist das, wir schalten das Mikrofon ein, und fangen an zu reden, wie der Name des Podcasts sagt. Ich mag das sehr gerne, das stimmt überhaupt nicht, weil ich mache mir vorher sehr, sehr ausführlich Gedanken, worüber ich rede. Ich führe die ganze Zeit, also das ist quasi mein Hobby in Anführungsstrichen, innere Dialoge mit Michi, oder meistens sind es eher Monologe, zu führen mit Dingen, über die ich mir gerade so über den Alltag Gedanken mache. Und das sind oftmals Sachen, die ich dann probiere auch aufzuschreiben. Ich habe jetzt neulich mal wieder probiert, was aufzuschreiben, und Jana meinte zu mir, du hast mir die Story vorhin erzählt, und dann habe ich kapiert, jetzt hast du aufgeschrieben und ich blicke überhaupt nicht mehr durch, was du schreibst. Und ich habe so das Gefühl, dass mir das Talent abhandengekommen ist, Sachen vernünftig fürs Geschriebene zu formulieren, aber ich glaube, ich kann sie relativ gut fürs Gesprochene formulieren, oder auf jeden Fall, vielleicht ist es da auch nicht ganz so wichtig, und darum mache ich das. Ich bereite mich darauf vor, das ist so meine kleine Vorbereitung, aber das ist natürlich nichts, was im Dialog mit Michi passiert, sondern das ist der Dialog findet dann erst statt, sobald wir Rekord drücken im Wesentlichen.
Also es gibt ja zum Beispiel unterschiedlich gut vorbereitete Podcasts, so, ne?
Ja.
Und, also zum Beispiel Lage der Nation, ne?
Ja.
Die machen das wohl so, das haben wir jetzt beim letzten Mal irgendwie so ein bisschen durchscheinen lassen, dass sie sich irgendwie wirklich 2 Stunden vorher treffen,
okay.
sich austauschen, Artikel lesen, Vorgespräch machen, was nehmen wir dort rein, was nehmen wir dort rein, welche Themen haben wir da und so weiter und so fort, und um das dann halt wirklich strukturiert durchzuackern, ne, im Podcast, und dann aber auch kompetent zu sein, also in den Themen, die sie dann auch vorbereitet haben. Ne? Und ja.
Also bei den Themen, die ich jetzt hier so aufgeschrieben habe.
Ich schreck auch ein bisschen davor zurück, so professionell daran zu gehen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir müssen unseren Anspruch an uns erhöhen.
Okay, das würde ich vorschlagen, lassen wir uns mal durch den Kopf gehen. Das hast du gerade richtig kaputt gemacht, weil wir hatten eine Themenliste und das stand nicht auf der Themenliste drauf. Mit anderen Worten, das ist jetzt dadurch
total unprofessionell.
Aber ich würde sagen, wir können das mal durch den Kopf gehen lassen. Prinzipiell stimme ich dir zu. Auf der anderen Seite, mir macht das halt, wie gesagt, großen Spaß so, und mir fehlt leider auch die Zeit ein bisschen, aber vielleicht kann man sich die ja irgendwie schaffen. Vielleicht kriegt man das ja irgendwie hin. Dass man irgendwie vorher so eine Redaktionskonferenz macht, dass wir uns da irgendwie ein bisschen Zeit nehmen. Bei uns ist natürlich immer noch das Problem, die 9 Stunden Zeitverschiebung. Das heißt, wir nehmen jetzt gerade so kurz nach 10 auf.
Kurz nach 19 Uhr.
Genau, 10 hier, 19 Uhr europäischer Zeit. Und das ist was relativ okay funktioniert, aber es ist jetzt, da ich morgens auch noch ein bisschen Kolja die Windeln wechseln muss und so, dieses ganze Zeug, könnte ich vielleicht so kurz nach 9 das schon schaffen, im Idealfall. Aber zum Beispiel heute war das so, Diana wollte eigentlich noch irgendwo hin und sowas. Also es ist von der zeitlichen Koordination her auch relativ kompliziert, weil hin und wieder muss ich auch mal arbeiten tagsüber. Und das Wochenende will man sich natürlich auch gerne für die Familie frei halten, aber die Zeitverschiebung ist nun mal dummerweise so, wie sie ist.
Punkt. Ja. Gut.
Gut. Aber ja, prinzipiell können wir uns daran an uns arbeiten, aber ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wollen wir einfach anfangen?
Jo, fangen wir an. Du hattest noch ein anderes Thema, oder?
Ich hatte diverse, genau. Ich habe das genannt, das Thema, wie Max in einem Reddit-Forum schaute und verstand, was eine Echokammer ist.
Bin ich gespannt.
Also ich bin neulich, ich folge auf Twitter einer Sarah Young, heißt die. Die hat auf die bin ich gestoßen, weil die den Google versus Oracle Prozess damals live getwittert hat und die auch sonst ganz gut ist. Und die hat jetzt, es gab neulich so ein Julian Assange AMA, also AMA, das sind diese Ask Me Anything.
Das wollte ich auch nochmal durchgucken, ja.
Und ich weiß nicht, ob es unbedingt so viel wert ist, ehrlich gesagt. Es ist, und sie
haben
hat
ihn ganz schön gegrillt und er hat manche Sachen nicht beantwortet.
Genau, sie haben ihn relativ gegrillt und sowas. Also das waren enttäuschte Fanboys. Hast du richtig rausgemerkt. Das waren Leute, die prinzipiell dieser ganzen Idee von WikiLeaks und sowas positiv gegenüberstehen, die aber massiv enttäuscht sind. Und ich glaube, mittlerweile jemand, der an der Wahrheit interessiert ist, der kann von WikiLeaks nur noch enttäuscht sein. Und die haben ihn halt ziemlich gegrillt und sie hat ein paar Screenshots daraus gepostet, hat sich teilweise auch über die Fragen lustig gemacht und sowas, das war relativ unterhaltsam. Und dann habe ich mich da selber nochmal so ein bisschen umgeguckt und wenn man bei einem Julian Assange Ask Me Anything ist, dann ist man auch relativ schnell in irgendwelchen Trump-Foren drin bei Reddit. Und da war ich dann beim berüchtigten The Donald. Also The Donald ist halt, sag ich jetzt auch nicht, ist so ein Reddit-Forum, wo halt sehr stark für Donald Trump gekämpft worden ist. Und ich glaube, die haben sich auch mittlerweile mehrfach gespalten und zerstritten und weiß der Teufel was und so weiter und so weiter und so fort. Und da habe ich mich dann so ein bisschen rumgelesen. Und das war genau an dem Tag, an dem diese, als BuzzFeed diese Dokumente veröffentlicht hat. Dieses Dossier. Ja, ich weiß nicht, wie hoch die Glaubwürdigkeit ist von dem Ding, auf jeden Fall. So, und dementsprechend war auch die Stimmung bei The Donald nämlich exorbitant gut.
Die haben sich kaputt gelacht.
Die haben, jeder, der reinkam, das war wie eine große Party. Ich stellt euch eine Party vor, und auf der schlechte Musik läuft, aber dafür umso mehr Alkohol billigen. War mehr so eine College-Verbindungsparty wahrscheinlich, ja. Keine Frauen, aber dafür umso mehr Meinung. Und jeder, der reinkam, hat brüllt erstmal laut zur Tür rein: Poll hat die Medien wieder mal reingelegt und sie ist ihnen richtig gezeigt.
Ach, die Geschichte, ja.
Genau.
Ja.
Also, die Geschichte ist die, dass angeblich Fortune dieses Dossier, also Fortune Poll, Politically Incorrect, also so ein Fortune Forum, dieses Dossier geschrieben hätte und irgendjemand zugesteckt hätte und dass sozusagen jetzt die ganzen Medien darauf reingefallen seien. Hahaha, wie trottelig und so bis zum CIA und alle sind sie darauf reingefallen und so und währenddessen halt so, und wie hat es Donald ihnen mal wieder gezeigt? Wie hat er das mal ihnen wieder gezeigt? Wie geil hat er die Medien mal wieder vorgeführt? Das war zu dem Zeitpunkt ungefähr, als Donald Trump in all camps schrieb auf Twitter, also als er sich gerade so richtig vor der versammelten Weltöffentlichkeit zum Idioten machte. Und die feierten sich da ab. Und dann waren da hin und wieder mal in den Kommentaren, ich so gedacht, krasse Story, Fortune hat sich dieses Ding gemacht. Habt ihr dafür irgendwelche Belege? Und das haben auch Leute in den Kommentaren da gefragt. Habt ihr dafür irgendwelche Belege? Und dann hat jemand, ja klar, hier. Und dann kriegtest du immer wieder, entweder kriegtest du einen Link oder du kriegtest einen Screenshot. Der Link war auf ein Fortune, auf dieses Poll-Forum, wo jemand irgendwie im November geschrieben hat, ich war das. Fertig. Ein gewisser Anonymous.
Ja. Ja, ja.
Und
dieser Anonymous, der ist irgendwie recht aktiv.
Ja, der macht Fortune, relativ, ne, viel.
Habe ich gehört. Ja, ja. Habe ich auch gehört.
Und dass die Screenshots waren ein Screenshot von diesem Posting, wo daneben noch ein anderes Fortune Poll Posting war, was in dem Wesentlichen drin stand. Na, da steht's doch. Der sagt doch, dass das war. Dann muss das doch gewesen sein.
Ja, genau.
Das war der gesamte Beweis.
Ja. Ja. Das habe ich auch mitgekriegt, ne? Ich habe dann irgendwie drauf getwittert, irgendwie Nerds Doppelpunkt, irgendwie dieses geheime Dossier anzweifeln, in Klammern verständlich, und dann irgendwie glauben, dass das Dossier durch 4chan lanciert wurde, weil die sagen die halt.
4chan.
So, was ist so? Das ist halt so richtig so Nerd. Das ist so richtig Nerd einfach.
Das ist halt auch so diese Echokammer. Das ist halt auch so, darum komme ich jetzt. Also 4chan, wissen wir alle, ist ein Trollforum. Die Leute machen da nichts weiter, als sich gegenseitig Lügen an den Kopf zu hauen. Am geilsten ist natürlich, wenn man irgendwie immer noch das Gefühl haben kann, dass man die da draußen getrollt hat. Aber natürlich ist es viel geiler, also natürlich wird die ganze Zeit auch nach innen massiv getrollt und belogen. Also du kannst, du solltest dir darüber im Klaren sein, wenn du nach in 4chan reingehst, dass im Zweifelsfall nichts, was da steht, nicht mal die Zahl der aktuellen User oder wie auch immer, auch nur im Ansatz der Wahrheit entspricht.
Das ist so absurd, irgendwas dort zu glauben. Und vor allem,
Und die Leute, die absurd auf 4chan und aktiv sind, denen sollte man eigentlich die Medien, also diese berühmte Medienkompetenz, die immer ab, so, ja, die Leute haben einfach keine Medienkompetenz. Wer sich da rumtreibt, der weiß das, dass das ein Lügending ist. Und wer sich bei Reddit rumtreibt, sollte man eigentlich auch vermuten, dass er das weiß. Aber es ist halt.
Ach, die haben auch einfach nur getan, die wollten, dass irgendwer diese Story aufgreift und.
Na, das ist natürlich, das weißt du natürlich nie. Das kannst du natürlich machen. Du kannst natürlich auf der einen Seite, im Nachhinein kannst du ja immer alles behaupten. Im Nachhinein kannst du entweder stellt sich als falsch raus die Geschichte, dann kannst du sagen, ja, ich habe die ja nur weiter verbreitet, damit ihr Trottel drauf reinfallt. Ja. Oder sie stellt sich halt als. Es ist halt, du kannst das halt, egal wie du bist, du kannst es im Nachhinein immer so drehen, wie es dir gerade in den Kram passt.
Aber deswegen können sie auch nicht verlieren, weißt du? Das ist der Punkt.
Exakt. Deswegen können sie auch nicht verlieren. Deswegen können sie nicht verlieren. Das war dann, in diesem Forum ging es dann halt so, dass dann manchmal hat noch jemand nachgefragt, so, hä, was ist denn das für ein. Das ist doch kein Beweis. Und hat darauf einfach keine Antwort mehr gekriegt. Womit dieser Thread einfach abgestorben ist. Und halt irgendwie der andere Thread, aber Paul hat sie alle reingelegt. Und dann sind da noch so Screenshots aufgetaucht, angeblich aus diesem Dossier. So von wirklich so, ja, und das hier haben sie auch geglaubt. Und alle haben sich halt gefreut, ja, das haben sie auch noch geglaubt. Und ich habe mir dann dieses Dossier daneben gehalten, also, wo taucht das denn hier? Kann es denn sein? Kann es denn wirklich sein? Und dann kriegte ich dann irgendwann, also da bin ich halt als totaler Noob drauf reingefallen, das war natürlich eine totale Erfindung. Und die war auch bewusst schlecht gemacht, wenn du mich fragst. Weil das war nämlich so, dass die hatten sozusagen, das war dann Punkt 70 in dem Dossier angeblich, stand in dem Dossier davor. Und es gab in dem Dossier nichts, was auch nur ansatzweise an 70 rankam. Also es gab, das höchste waren irgendwie mal 14 oder irgendwie sowas. Also es wurde überhaupt nur knapp zweistellig. Also man konnte, wenn man dieses Dossier zweimal kurz überflogen hatte, wusste man einfach beim Betrachten dieses Screenshots, Fake. Das schreibt aber keiner.
Und warum treiben sich die Leute darum? Also was ziehen die daraus? Ja, das.
Na, ich glaube, das eigentliche Ding ist, du hast nicht ein, warum treiben sich die Leute darauf rum, sondern du hast ein Destillat. Du hast halt dieses Forum und du hast halt und wer am lautesten ist, setzt sich durch. Also du hast halt dieses, wer die ganz klare Regel ist, wer Fragen stellt, wird ignoriert. Und so, mit anderen Worten, alle Leute, die da irgendwie sowas wie Sanity reinbringen könnten, oder gesunden Menschenverstand oder wie auch immer man das nennt, die werden halt im Laufe der Zeit, fallen die halt raus. Weil die werden halt ignoriert und irgendwann geben sie dann wahrscheinlich einfach mal auf. Und dann hast du so ein Destillat von bizarren Meinungen. Und dann hast du, glaube ich, also zum einen ist das natürlich ein geiles Gefühl. Also stell dir mal vor, so für einen Moment, du bist irgendwie so ein kleiner, unwichtiger Mensch irgendwo im Irgendwo. Ich will jetzt da niemanden irgendwie, das unwichtig zu sein, ist ja jetzt kein Makel, aber sitzt halt in deinem Zimmer und hast halt diese Chance darauf, Teil einer groß angelegten, einer groß angelegten Aktion zu sein, die Medien reingelegt hat, die gerade bis zum CIA das hochgetrieben hat, weil im Nachbarforum sozusagen, weil die so eine geile Nummer geliefert haben. Das ist natürlich, da will man natürlich gerne dazugehören. Also die Motivation, weil wir sind hier eine Gruppe und wir haben die Welt reingelegt, das ist natürlich ein geiles Gefühl. Also das Bedürfnis, das zu glauben, das ist schon hoch, glaube ich. Das andere ist, dass ich so das Gefühl habe, dass dieses The Donald, also dass das Bild von Donald Trump halt doppeldeutig ist. Weil in dem Moment, in dem halt irgendjemand schreibt, ja, da hat ja Donald Trump die Medien mal wieder ganz krass reingelegt und sie vorgeführt, ist schlicht und ergreifend nicht der Fall, weil ganz offensichtlich war, dass Donald Trump diese Geschichte nie gehört hatte, dass das angeblich ein Fortune Fake ist. Und er hat es ja bis heute auch nicht behauptet. Sondern der Einzige, der es behauptet hat, sind halt die Leute aus diesem Forum. Das heißt, ich glaube, das hat sowas, man sieht sich, also das ist so, du bist entweder, bist du Teil der Bewegung, dann stellst du sie nicht in Frage und die Bewegung ist Donald Trump. Oder du bist nicht Teil der Bewegung und dann bist du eben raus. Wer blöde Fragen stellt, ist raus. Und ich glaube, das ist so ähnlich wie Sekten auch funktionieren, so dieses, dass man Dinge nicht in Frage stellen darf und sowas. Und dass sozusagen, dass die Wahrheit in Anführungsstrichen nicht, also dass die Wahrheit sozusagen nicht zählt, sondern dass sozusagen nur das unter Beweis stellen, dass man für die Sache kämpft, zählt. Und für die Sache kämpft man nicht, indem man sie hinterfragt.
Ja, so funktionieren auch irgendwie die Netzbewegungen, habe ich manchmal das Gefühl.
Ja, so viel. Das war für mich
also halt. Also alle Bewegungen wahrscheinlich, ja.
Genau, das war für mich. Also
nicht ganz so krass natürlich. Ne?
Das war für mich so dieses Destillat davon, dass man das so schön sehen kann und dass man sich das davon ein Bild machen kann. Und ich glaube, so funktionieren Sekten. Ich glaube, funktionieren viele Parteien. Ich glaube, so funktionieren sehr, sehr viele Bewegungen. Netzbewegungen auch. Und ich glaube, das kann man auf sehr, sehr viele Bereiche applizieren. Wahrscheinlich auch Stammtische und sowas. Soziale Gruppen. Du einigst dich halt auf irgendeine Wahrheit, auf irgendein gemeinsames Ziel oder auf irgendeinem gemeinsamen und dann geht es nicht mehr darum, dass man sich besonders gut anstellt oder sowas. Das kennt man vielleicht aus der Schule, wenn alle irgendwie Blödsinn gebaut haben und man der Einzige war, der gesagt hat, aber das ist doch jetzt ziemlicher Schwachsinn. Und eigentlich wusste jeder davon, dass es Schwachsinn ist, aber trotzdem haben sie es alle gemacht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen was. Und was dann halt noch dazu kam, Das war dann halt, ich habe dann in diesem Forum da, also es war halt, für mich war es auch so ein, als ob mir der Boden unter den Füßen weggezogen wird, weil, also ich habe halt angefangen, dieses Dossier da nochmal durchzublättern. Das kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass sie solchen Schwachsinn unhinterfragt akzeptieren. Und doch, das haben sie. Sie haben diesen Schwachsinn unhinterfragt akzeptiert. Und obwohl es so offensichtlich war.
Pizzagate akzeptiert.
Die haben auch Pizzagate akzeptiert. Sie haben auch etwas akzeptiert, das habe ich hier noch. Das nennt sich, also das war dann nämlich einer, das dann irgendwie, oh, das ist ja der größte, das ist ja unser größter Medienhack seit Piss for Equality. Und Piss for Equality habe ich dann auch mal gegoogelt und ein bisschen recherchiert. War eine Aktion, wo Fortune auch, weil Fortune natürlich gegen Feministin ist, weil, don't get me started, egal.
Nee, klar.
Wo die Idee war, dass man Feministinnen davon überzeugen soll, dass sie Fotos davon zeigen, wie sie sich in die Hose gemacht haben, weil das irgendwie gut für Equality sei. Und das ist, genau. Und das fanden dann alle lustig und daraufhin hat man dann so ein paar Fake-Twitter-Accounts angelegt, wo man irgendwie angeblich Feministin-Fotos von sich posten, wie sie, also mit vollgepissten Hosen und so weiter und so weiter und so fort. Und dann sind die ganzen Feministinnen drauf aufgesprungen und haben davon Fotos gemacht und die Medien haben darüber berichtet. Und so ist die Geschichte, die man sich bei 4chan erzählt. Und wenn man jetzt nach dem Hashtag PissForEquality bei Twitter zum Beispiel sucht, dann findet man massenhaft so, hoho, die Feministinnen sind ja alle bescheuert, hahaha. So, wenn man mal die, natürlich haben die dann auch wieder Screenshots, die als Beweise gelten. Auf den Screenshots sind im Wesentlichen immer dieselben 3, 4 Screenshots von irgendwelchen Tweets drauf. Und wenn man sich dann mal die User-Accounts zu diesen Tweets anguckt, dann sieht man auf den allerersten Blick, ich glaube, einer hat nicht mehr existiert, bei den anderen war absolut klar, das ist ein Account, der von irgendeinem Fortune-Troll angelegt worden ist, ausschließlich um Feministinnen zu trollen. Oder um diese ganze Aktion zu starten. Also ein Account, der angelegt worden ist und dann machen andere Leute davon Screenshot und das wird dann als Beweis der eigenen Geilheit weiterverbreitet. Verstanden kurz, was ich so gerade
probiert habe
zu sagen? So.
Also das heißt mit anderen Worten, das hatte auch keinerlei
Es hatte keinerlei
Wahrheitsrelevanz.
Keinerlei Relevanz. Es hat nichts, sie haben ihre Trollaktion nichts erreicht. Ich habe es in diesem
sie
Text...
Sie haben sich nur selbst getrollt und freuen sich darüber.
Ich habe es in dem Text formuliert, habe ich es als Fazit, das ist, als ob sich der Hund selber in die Eier beißt und danach seine eitrige Wunde als Beweis seines unfassbaren Jagdtalents rumreißt. So.
Das ist gut, ja.
Aber das ist halt innerhalb dieser Bewegung offensichtlich, ist das akzeptierter Werte, also ist das ein akzeptierter Mythos sozusagen, ein Märchen, was rumgereicht wird für die eigene Brillanz, dass man diese Feministinnen getrollt hat. Obwohl, und ich bin nicht der Einzige, der das, ich habe auch andere, also sobald du ein bisschen rausguckst aus dieser Blase, so hier gibt es ja dieses Know Your Meme, ich weiß nicht, kennst du diese Seite?
Mm, yeah.
Die haben das wirklich so mit so einem Gähn, so, irgendwelche Fortune-Idioten haben und das hat sich keiner für interessiert und das ist kein echtes Meme und sowas. Und du hast, selbst aus der Bewegung raus hast du, ich habe irgendein YouTube-Video von einem gesehen, der offensichtlich selber aber man kann doch nicht behaupten, es hat doch einfach nicht funktioniert und interessiert einfach keinen. Es ist einfach, nee. Es ist einfach, die Story ist gut genug, dass sie halt weiterverbreitet wird. Und was ich jetzt an dieser Stelle mal darauf hinweisen möchte, das hat alles nichts mit Fake News zu tun oder sowas. Das sind einfach Sachen, die sich Leute in Foren gegenseitig erzählen, wo sie wissen sollten, dass das nicht der Wahrheit entspricht oder dass das zumindest mit sehr viel Fingerspitzengefühl zu oder anzufassen ist und nichts davon blind vertrauen werden sollten. Aber sie vertrauen ihm trotzdem blind, weil es halt so gut in die Agenda passt. Und das ist ein Phänomen, was wir nicht nur bei dieser Bewegung haben, selbstverständlich, sondern was wir auch in sehr, sehr vielen anderen Bewegungen haben. Sobald mir etwas in den Kram passt, ist mir doch wurscht. Also wie oft ist mir das passiert, dass ich irgendwas auf Twitter weiterverbreitet habe, weil es irgendwie zu gut passte und es hat sich dann im Nachhinein als falsch herausgestellt. Mir tut das wenigstens leid. Ich finde es dann immer furchtbar, wenn sich dann irgendwelche Leute anfangen zu argumentieren, wenn man sie darauf anspricht, hey, das ist ein Fake, bitte verbreite das nicht weiter. Die dann antworten mit, ja, aber es könnte doch wahr sein.
Das ist irgendwie albern, ne?
Es klingt doch gut. Warum soll ich das denn nicht weiter verbreiten? Genau. Und das ist sowas, was so dieses mit diesem ganzen, darum meine ich, so sage ich, was du vorhin so meintest, mit dem, wenn wir halt hin und wieder mal uns hinsetzen und sagen, wir wissen auch nicht so genau Bescheid und es könnte jetzt alles falsch sein, das ist schon mal ein Schritt, also so, sich zuzugestehen, damit sind wir schon weiter als die meisten anderen. Und das ist sowas, was mich, was mir immer weiter Angst macht. Oder was heißt Angst macht? Nee, was für mich so ein Ding war, wo ich für mich so eben diese Echokammern so ein bisschen besser verstanden habe, weil es halt nichts irgendwie, ich glaube, das ist kein, also klar, das wird dann natürlich, diese ganzen Stories werden dann aufgegriffen.
Es ist, glaube ich, halt, das ist auch einfach dieser Confirmation Bias, der ist so unglaublich stark, ne? Also wenn du halt ein Weltbild hast,
ja,
ein Weltbild und ein Selbstbild und so weiter und so fort und dann kommt eine Nachricht, die dir voll in den Kram passt, dann ist völlig scheißegal, wie absurd die klingt, dann haust du die raus, weil es einfach geil ist und weil es dir total in den Kram passt. Und ich glaube, eine ganz wesentliche Konditionierung, die es für so Medienkompetenz braucht, ist genau in diesem Moment, genau dann, wenn dir eine Nachricht total zu Pass kommt, genau dort die Alarmglocken schrillen zu lassen und zu sagen so, wait, warum finde ich das gerade so geil? Warum will ich das unbedingt gerade weiter verbreiten? Und dann halt irgendwie zu gucken, kritisch zu gucken, ob es irgendwelche Anzeichen dafür gibt, warum das irgendwie Quatsch sein könnte. Und
ja, aber das Problem ist halt mit dem, das war so lustig. Ich habe irgendwann mal so ein Video gesehen, wo das von irgendeiner Zeitung war und ich weiß nicht, ob es bewusst, also ich glaube, das war von einer norwegischen Zeitung oder sowas. Und die haben halt so ein Video, wo so quasi, bevor du etwas sharest, denk doch nochmal drüber nach, könnte das denn überhaupt der Wahrheit entsprechen? Und ich weiß nicht, ob das ein satirisches Video war oder ob das ernst gemeint war, weil du sahst halt, wie diese eine Person, also es war so alles durch Mauscursor dargestellt und alle klicken Like und Share und Like und Share und Like und Share und halt du hast diesen einen, offensichtlich dein eigener Mauscursor, der halt auch sharen will, aber dann zögert er und lässt es halt sein und im Hintergrund siehst du, wie alle weiter Like, Share, Like, Share, Like, Share und sowas und wie die Share-Zahlen weiter steigen. Aber halt dieser eine ist nicht dabei. Und ich glaube, dass das simuliert den Kampf schon. Das ist halt auch bei diesem The Donald sehr stark. Und das ist, glaube ich, auch bei diesen ganzen anderen Twitter-Accounts, bei diesen Nachrichten weiterverbreiten. Du hast halt irgendwann ein Destillat. Du hast halt viele Leute, die halt sagen, also in dem Moment, in dem du zögerst und sagst, nein, das verbreite ich nicht, weil es könnte sein, dass es nicht der Wahrheit entspricht, dann bist du einfach, dann taucht halt einfach, dann ist da keine Lücke oder sowas in deinem, in der Timeline.
Du hast halt kein Signal.
Du hast halt kein Signal. Es gibt das Signal, jemand hat diese Story für nicht gut gefunden und darum nicht weiterverbreitet, sondern es gibt nur das Signal, hier ist die Geschichte.
Was ich dagegen vorbringen möchte, die Argumentation ist folgende. Ich glaube, eine der mächtigsten Technologien und vor allem auch menschenlebensrettendsten Technologien der Menschheit ist Hygiene.
Ja.
Und Hygiene ist nichts anderes als ein Habit, als eine Angewohnheit, ja, die man Leuten anerzieht. Das heißt also, solche Dinge wie regelmäßig sich waschen, Hände waschen, bestimmte Dinge nicht anfassen oder was weiß ich. Also so Hygiene ist etwas Erlerntes. Ja. Das sind Verhaltensregeln, die wir irgendwann mal im Laufe der Zivilisationsgeschichte mehr und mehr angesammelt haben und uns beigebracht haben. Und bei jedem einzelnen Schritt, wie das erfolgreich sich verbreiten konnte, also die Hygiene, wurden Hunderte von Tausenden, vielleicht und wahrscheinlich Millionen Menschenleben gerettet. Und das heißt mit anderen Worten, sozusagen die Handlung des Einzelnen und das Reflektieren und Verändern der Handlung des Einzelnen kann wahnsinnig große Unterschied machen. Und deswegen
Das stimmt.
Denke ich, dass das schon zumindest ein wichtiger Baustein der Lösung sein
kann. Das stimmt. Also besser noch, als es nicht selber weiter zu verbreiten, ist dann halt auch Widerrede zu starten. Also es halt nicht einfach zu ignorieren und zu sagen, bringt doch alles nichts, sondern halt das Gegensignal auch zu erzeugen. Das ist halt auch wichtig. Ja,
geh dir die Hände waschen.
Geh dir die Hände waschen, genau. Nur dadurch, dass du es einfach und das ist sowas, was glaube ich, was man dann an dem Punkt, was relativ viel Arbeit ist, was nur manchmal von Erfolg gekrönt ist, manchmal überhaupt nicht, meistens überhaupt nicht. Mühsame Arbeit, aber irgendjemand muss sie tun und wer, wenn nicht wir. Ich glaube, die Schnauze halten ist in Zeiten wie diesen das Schlechteste, was man machen will, weil es herrscht dann keine Stille, sondern sie wird diese Wolken
von niemand anderem. Das ist auch, glaube ich, das ist auch wichtig. Also dieses Debunken, ne, auch von irgendwelchen Mythen und Erzählungen und Verschwörungstheorien. Das ist eine super anstrengende Arbeit, ne? Und du kannst sie eigentlich nicht im Diskurs machen, ne? Also mit Verschwörungstheoretikern diskutieren, das bringt echt überhaupt nichts. So, du bist dann halt, die haben dann immer noch irgendeinen Flaw und irgendetwas, wo du dann irgendwie hinterher recherchieren musst, ne? Aber halt einfach eine Geschichte zu nehmen, wie sie ist, und sie Punkt für Punkt durchzurecherchieren und das dann öffentlich zur Verfügung zu stellen, das ist etwas sehr, 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 sehr Mächtiges, weil du dann einen Anlaufpunkt schaffst und einen Referenzpunkt, den dann wiederum andere nutzen können, um andere zu überzeugen und in der Debatte zu überleben. Ne?
Und du diskutierst.
Also solche Sachen sind immer wichtig. Fact-Checking und sowas natürlich, ne?
Wenn du mit solchen Leuten diskutierst, du diskutierst eigentlich nicht mit diesen Leuten, weil die kannst du nicht überzeugen, das wird nicht. Aber wenn wir diskutieren heutzutage eigentlich immer in der Öffentlichkeit, es sind immer irgendwelche Zeugen dabei sozusagen, irgendjemand, der die Kommentare liest, irgendjemand, der den Strang liest, wird sich halt im Idealfall ein Bild davon machen und wird hoffentlich der besseren Argumentation folgen und dann darum sollte man dann probieren, in dem Fall die bessere Argumentation zu haben.
Ja, genau, das schon, aber ich würde dann trotzdem nochmal stark machen, nochmal einen separaten Blog-Eintrag oder Facebook-Eintrag oder was auch immer, irgendwie die einzelnen Punkte zusammenfassend irgendwie in einen Text zu gießen, den man dann als Referenzpunkt dann weiter verlinken kann und so. Also das halte ich für wirklich sehr, sehr, sehr kräftig. Ich habe zum Beispiel, ne, ich folge diesem Real Donald Trump KTX oder so, oder KXT.
Okay.
Das ist sozusagen Donald Trump Kontext. Das ist ein Twitter-Account betrieben von der Washington Post.
Okay.
Wo sie jeden Tweet, ich glaube jeden, aber vielleicht auch nicht jeden, aber ich glaube fast jeden von Donald Trump nehmen und dann Fact-Checking machen.
Okay.
Also beziehungsweise nicht unbedingt nur ein Fact-Checking, nicht immer ist es Quatsch, was er redet, so, sondern manchmal ist es nur ein bisschen übertrieben oder es fehlt der Kontext oder wie auch immer.
Mhm.
Und dann sagen sie halt so, ja, das ist übrigens, bezieht sich auf den Kontext so und so, wo dies und das passiert ist und so weiter und so fort. Das packen sie dann sozusagen in so einen Screenshot mit in den Tweet rein. Und dann kann man dann sozusagen, kann man so auf eine Art, kann man dadurch auch Donald Trump folgen, weil man halt sozusagen mitkriegt, was er sagt. Aber gleich sozusagen auch immer gleich den Fact-Check dazu. Ja?
Okay.
Und den Kontext. So, das ist echt ein KTX. Sehr geiler Service von, ja, ich glaube KTX, Real Donald Trump, KTX oder sowas, ja. Oder KXT, ich glaube KXT, Kontext. Oder KTX, ich weiß nicht. Irgendwie sowas. Muss mal Washington Post oder Trump googeln oder sowas. Twitter. Und ja, also das finde ich zum Beispiel eine ziemlich gute Sache.
Google ich jetzt mal nach direkt.
Ja, es ist auf jeden Fall, wir merken, wir sind irgendwie in einer neuen Qualität, finde ich, angekommen und wir müssen uns über Dinge, die zwar schon irgendwie immer die ganze Zeit eine Rolle gespielt haben, aber jetzt irgendwie viel ernsthafter Gedanken machen. Das ist so mein Gefühl und wir müssen dabei auch jeder einzelne von uns, und das gilt auch für alle Hörer und Hörerinnen, müssen wir uns selbst reflektieren und unseren Medienkonsum reflektieren und unsere Medien und wie wir damit umgehen reflektieren. Und das kann, glaube ich, nur so gehen, dass jeder Einzelne sowas wie eine Informationshygiene entwickelt und so ein bisschen auch wie Ekel empfindet, wenn er sozusagen alle Anzeichen dafür sieht, dass eine Quelle nicht reliable ist oder so etwas, so ein Ekelreflex, so den man ja auch, der auch zur Hygiene gehört, ne? Dann halt so, das fasse ich nicht an, dort lese ich nicht, das
also
verbreite ich nicht
ich
weiter.
Ich finde
es
ganz gut, dass es mal so offensichtlich ist, weil ich meine, diese kleinen Lügen in Medienberichterstattung und so weiter, die haben wir ja ständig. Die sind ja einfach da. Wenn du die Bild nimmst oder sowas, die dann eben, ich hab den Artikel selber noch nicht gelesen, ich habe nur die Überschrift von bei Übermedien gelesen, nämlich damals über einen Screenshot, damals als die Bild behauptet hätte, dass die Grünen das Fleisch verbieten wollten in Kantinen zum Beispiel, was ja totaler Schwachsinn war oder sowas. Das sind ja alles keine neuen Phänomene. Und dieses, viele Medien heutzutage, sicherlich nicht alle und sicherlich nicht immer zum selben Grad, aber doch eher den Unterhaltungswinkel einer Story suchen, also beziehungsweise eher als den Wahrheitsgehalt einer Story, das ist ja nun auch nichts Neues. Und
das stimmt.
Und,
aber da hatten wir das letzte Mal ja schon drüber geredet, also ob man jetzt irgendwie Fake News nochmal so extra definieren kann.
Genau.
War ja dafür. Mittlerweile glaube ich aber auch, dass der Begriff so ein bisschen verbrannt ist. Nichtsdestotrotz glaube ich, also der Punkt ist ja der, du hast recht, ne, das Problem ist kein neues, ne, im Sinne von irgendwie vorher gab es keine Lügen oder so, das ist natürlich total Quatsch. Das Problem, das wir haben, ist nicht, dass die Lüge jetzt in die Welt gekommen ist, das Problem ist, dass Institutionen geschwächt, wenn nicht sogar marginalisiert werden. Und diese Institutionen, das sind sozusagen die journalistischen Medien. Und da konnte man immer darüber diskutieren, wie glaubhaft ist die Bild, wie glaubhaft ist die FAZ, wie glaubhaft ist etc. Ne? Aber es gab sozusagen eine Handvoll Medienmarken, die man so kannte, ja, zu denen man mehr oder weniger Vertrauen hatte, ja.
Mhm.
Und das hat einem dann sozusagen das Weltbild geordnet. Ja?
Mhm.
Das könnte dann auch sein, dass irgendwie, weil die FAZ sagt, das ist X, ja.
Dass man deswegen Y geglaubt hat.
Dass du deswegen Y glaubst, ja. Mhm. Oder dass halt irgendwie die Taz halt irgendwie, keine Ahnung, auf jeden Fall, du hattest sozusagen ein übersichtliches Maß an Medienkanälen, denen du halt ein mehr oder weniger Vertrauen gemacht hast und das hat dann deine Wahrheit gemanagt, ja. Und auch diese wenigen Medieninstitutionen waren dann doch zumindest in einer gewissen kongruenten Weltsicht, dass es zumindest nicht bestimmte Sachen nicht in Frage gestanden haben, sondern höchstens ein bestimmter Blickwinkel darauf irgendwie unterschiedlich war oder eine bestimmte Betonung oder wie auch immer.
Mhm.
Und das ist jetzt, was sich geändert hat, ist jetzt einfach, dass wir, dass es halt Millionen, Milliarden Kanäle gibt, ja. Und
ja, dass sie aus dem Boden gestampft werden, ja, teilweise nur um eine Botschaft weiter zu verbreiten.
Ja, genau. Und wo es überhaupt nicht mehr möglich ist für den einzelnen Nutzer und Nutzerin, da überhaupt noch irgendwie eine Hintergrundvertrauens Rating sozusagen im Kopf aufzubauen. Ja, und das heißt zu gucken, traue ich diesem Kanal oder wie auch immer. Man ist halt, man hat so viele Kanäle, die, also man, es gibt natürlich eine Vertrauensselektion durch, zum Beispiel, wem folge ich auf Twitter oder wem traue ich auf Facebook oder wie auch immer, ja. Mhm. Aber das Problem ist ja, dass halt durch Retweets, Sharing und so weiter und so fort, sonst welche Accounts dann halt irgendwie durch die Filterblasen durchmarschieren. Und da gibt es dann eben dann sozusagen auch mal sozusagen so die schwächsten Glieder in deiner Filterblase, ja, also Leute, die vielleicht am naivsten sind, die dir dann halt die deutschen Wirtschaftsnachrichten dann rein pushen und drei deiner Freunde scheren das dann nochmal weiter und so weiter und so fort und dann taucht es dann doch irgendwie in deiner Timeline auf. Mhm. Und jetzt wird deutsche Wirtschaftsnachricht ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil wir alle wissen, dass das totaler Quatsch ist, was da drin steht. Aber oft sind es halt irgendwelche seriös klingenden Namen, die du noch nie gehört hast. Ja? Und genau. Dann steht da einfach die Story drin, dass Donald Trump jetzt vom Papst endorsed wurde, ja, oder sowas. Mhm. Also und dann, was ich sagen will, ist, was den Unterschied von damals zu heute angeht, ist nicht das Aufkommen der Lüge, sondern tatsächlich das Marginalisieren der Institutionen, die an denen wir Wahrheit orientiert haben. Ja, um das mal so zu sagen.
Ja. Also was ich probiere für mich dagegen, ich glaube, das hat Katrin Passig gesagt, dass sie keinen, und das hast du für dich, also das habe ich von dir auf jeden Fall, dass du fandest das auch toll damals, dass die Nachrichten, dass sie nicht mehr zu den Nachrichten geht, sondern dass die Nachrichten zu ihr kommen, eben auf Twitter und auf Facebook.
Das war irgendjemand, der das mal der New York Times gesagt hat, irgendein Student, es war irgendwie
okay.
2000 und
vielleicht hat Katrin das dann nur übernommen oder sowas.
Kann sein.
Und du warst damals auch relativ begeistert davon und ich fand das auch obwohl ich bilde mir ein, dass ich schon damals irgendwie so ein bisschen Bauchschmerzen damit hatte und diese Bauchschmerzen sind eher größer geworden. Ich glaube nämlich, das ist so ein Problem. Du kriegst nämlich über diese ganzen Filterdienste, über diese Aufregungsfilter, kriegst du halt nämlich immer nur die bekloppteste, also die zugespitzteste Meinung zu irgendwas. Und darum, was ich darum wieder deutlich verstärkt mache, ist halt, mir ein paar Medien raussuchen, wo ich sage, okay, den vertraue ich, und zu denen aktiv hinzugehen und mir bei denen die Geschichten explizit anzugucken. In der Hoffnung, dadurch eben auch nicht nur die aufregendste Nachricht auf Facebook weiterverbreitet zu bekommen, sondern durchaus auch den Hintergrund, der vielleicht nicht so spannend ist, oder eben die relativierende Meinung, die sich halt niemals verbreiten würde, weil es neigen leider dazu, sich nur die extremen Meinungen zu verbreiten, die aufregen und so weiter und so. Und das macht's, ja.
Also das glaube ich auch, also so in der Diagnose, ich würde aber noch sagen, dass es, also ich habe ja mal irgendwann diesen Begriff der Filtersouveränität versucht zu prägen. Und zur Filtersouveränität, die ja erstmal beschreibt, dass du sozusagen frei bist und unabhängig davon bist, wie du deine Filter zusammenstellst, also deine Filterblase auch, ja, gehört aber natürlich auch eine gewisse Form von responsible, also von Verantwortung, ja. Und ich glaube schon, dass man auch auf Twitter und auf Facebook sich seine Filterblase entsprechend zurecht konfigurieren kann, dass man eben diese Konzentration auf aufmerksamkeitsheischende Sachen reduzieren kann oder handeln kann.
Ja.
Also ich habe zum Beispiel nicht das Gefühl, dass meine Filterblase mich irgendwie in die Irre führt. Ich habe eine ziemlich hohe Diversität, glaube ich, drin. Also von Leuten, die ich irgendwie, auch Leuten, wo ich wirklich sage, denen widerspreche ich, also den traue ich nicht. Also also nicht, dass sie mir Scheiße erzählen, aber deren Sichtweise teile ich nicht, ja. Mhm. Also habe ich sehr viele drin und weiß dann aber halt auch einzuordnen. Ne? Also ich glaube, ich habe da halt, ich schaffe mir damit schon wieder so ein Universum oder so ein Koordinatensystem, in dem ich halt wieder so ein Gefühl bekomme für wo ich dann wieder so ein Gefühl dafür bekomme.
Also das heißt zusätzlich
doch jetzt gerade, genau, es gab jetzt zum Beispiel diese Studie gab es jetzt wieder, ne, die so durchlief, diese ja. Oxfam-Studie, ne, ja. über Ungleichheit.
Ja.
Das war auch wieder so ein schönes Filterkriterium.
Exakt. Ja?
Also auf Facebook habe ich die mehrfach gesehen, dass Freunde, die geshared haben, auf Twitter nicht ein einziges Mal. Und wenn, dann nur kritische Berichte darüber.
Also bei dieser Oxfam-Studie, Oxfam hat hier die Zahlen, dass irgendwie 8 Menschen auf der Welt so viel besitzen wie die unteren 50% der Menschheit zusammen. Und diese Oxfam-Studie kam schon mal, ne?
Genau. Die kommt regelmäßig.
Die kommt regelmäßig mal.
Im Jahr oder sowas.
Und ja. nee, die kam vor weniger als einem Jahr. Vor relativ kurzer Zeit. Wobei neulich habe ich mit Kindern vergehen Jahre schneller. Aber ist so. Obwohl man so viel Zeit nicht zum Schlafen kommt, wo man früher geschlafen hätte. Aber diese Geschichte ist halt, dass das Problem, auf das Oxfam aufmerksam machen will, ist natürlich ein reales, ohne jede Frage, aber sie nehmen einfach die falschen Zahlen, weil sie gehen davon aus, dass nämlich 40% der Menschheit Schulden haben. Das heißt, dass selbst wenn du nur 3 Euro hast, bist du immer noch alleine reicher als
40% der Leute.
Als 40% der Menschen zusammen.
Genau. Also der Fehler, den sie machen, oder sag ich mal, was das Ganze unseriös macht, ist, dass sie sozusagen den Net Worth, also sozusagen das, was du unterm Strich besitzt, ja, irgendwie das zum Ausgangspunkt nehmen. Und da ist dann zum Beispiel, keine Ahnung, der Unternehmer, der mit seinen 3 Mercedesen in seiner Villa lebt, ja, eventuell ja. halt einer der ärmsten Menschen im untersten 1%, ja,
weil er sein Haus halt noch nicht abbezahlt hat.
Genau, weil er sein Haus noch nicht abbezahlt hat, ja, weil er irgendwie mit genau. so viel Euro in Miesen ist, ne, aber ein Einkommen von 100.000 im Monat hat und das kein Problem ist, ja, dass er das sozusagen seine macht. Aber im Endeffekt sind alle die Leute, die sozusagen ihr Haus gekauft haben,
gehören zu diesen unteren 40%
Menschen der Welt.
Genau.
Ja, genau.
Und dann
viel ärmer als die Leute in Bangladesch, die halt irgendwie ihre 3,50 Euro Tageslohn gerade abgeholt haben, ja. Die sind dann halt irgendwie nochmal, und das heißt mit anderen Worten, du hast erstmal, bis zu 40% bist, ja. Also bis die unteren 40% sind erstmal alles nur Leute, die irgendwie in den Schulden sind. Und das sind, die größten Teil davon sind wahrscheinlich irgendwelche Westler, ja. Also die leben alle im Westen und leben ein gutes Leben, ja. Und dann kommen dann erst irgendwie die Leute, die überhaupt irgendwie einen Euro am Tag verdienen. So. Und das ist absurd. Das ist wirklich absurd. Und
genau.
Diese Studie sagt halt wirklich gar nichts.
Und sie ist eher kontraproduktiv, würde ich sagen. Und weil sie halt relativ leicht zu die Banken ist. Aber sie verbreitet sich immer wieder wie ein Lauffeuer, weil halt so soziale Medien oder weil halt und Medien so, ich sag jetzt nicht mal nur soziale Medien so funktionieren, es geht nicht um den Wahrheitsgehalt einer Geschichte, sondern es geht um den Aufmerksamkeitsgehalt einer Geschichte und da kann man, ich weiß nicht, was man dagegen auf Dauer machen kann, im Augenblick
fällt mir Filterblase wirklich hart und konsequent
das
kuratieren. Leute, die so einen Quatsch reinschmeißen, die fliegen raus. Ja, also spätestens beim dritten Mal, wenn die so einen Quatsch reindingsen oder wenn sie nicht darauf reagieren, wenn man sie darauf aufmerksam macht, dass das Quatsch ist oder wie auch immer, die einfach rausfliegen lassen so. Und dann man muss Teil der Selektion werden. Ja, das ist praktisch ein evolutionärer Prozess, in dem man selber Teil der Selektion sein muss. Und da darf man seine eigene Rolle in diesem ganzen Ökosystem nicht unterschätzen. Also sowohl was das Weiterverbreiten angeht, als auch das Folgen von Leuten, von credible Quellen, als auch sozusagen Feedback geben, wie du schon gesagt hast, Gegenrede geben. Ja, also all diese Dinge sind wichtig und man ist dort als Teil dieses Netzwerkes irgendwie auch responsible. Man ist da mitverantwortlich für das gesamte Ökosystem. Und man hat eine Wirkung und alles, was man tut, hat eine Wirkung. Und deswegen übt eure Filtersouveränität aus und so weiter.
Ja. Ja, genau. Und das ist so, das ist jetzt was mir darum, dass man eine Nachricht gerne weiterverbreitet, wenn sie in den eigenen Kontext passt, das passiert ja auch. Also mir ist das neulich sehr aufgestoßen bei, geht jetzt um, WhatsApp. Ich probiere mich da jetzt quasi rauszuhalten, indem ich sage, ich probiere jetzt keine Wenn ihr mir nicht glaubt, verstehe ich das. Ich bin Facebook-Mitarbeiter und
vielleicht sollte ich dann das übernehmen.
Genau, dann mach du das doch. Aber genau,
wir machen das im Rahmen eines großen Security-Blogs, das sage ich jetzt.
Okay, ja, genau.
Weil wir haben verschiedene Themen, die Security angeht, und ich glaube, wir müssen mal über Security reden. Mhm. Max, wir müssen mal über Security.
Okay, machen wir mal.
Na gut, aber interessanterweise diesen Angle, also diesen Angle von dem, sag ich mal, Fake News oder ich sag mal Confirmation Bias Ding, ne, irgendwie auf die WhatsApp Story habe ich auch gebracht, und zwar mal ein Pikt über die Geschichte. Also Pikt ist diese Plattform, wo man Artikel empfiehlt, wo ich auch mitmache. Jedenfalls also es ist so irgendwie, jetzt kam gerade im Guardian ein Artikel, ging rum, Backdoor in WhatsApp entdeckt, jetzt WhatsApp doch unsicher und so weiter und so fort. Der Artikel war dann in den Details und der Berichterstattung gar nicht so falsch. Also im Endeffekt war nur die Einschätzung war übertrieben, und aber die Faktenlage war halt einfach folgendermaßen: ein Forscher hatte bereits vor einem Jahr bemängelt, dass bei WhatsApp das ein Verhalten hat, das einen angreifbar macht durch Man-in-the-Middle-Attacken. Also dass man kann, wenn die wenn man das jetzt alles
wir müssen es nicht alles erklären, oder?
Okay, also wir müssten jetzt irgendwie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nochmal erklären, aber das lassen wir jetzt mal, ja. Also wenn der Public Key deines Gegenübers sich geändert hat, dann und du ihm eine Nachricht schicken möchtest, dann wird diese Nachricht einfach ohne irgendeinen Hinweis sozusagen an den neuen, mit dem neuen Key des deines Kommunikationspartners verschlüsselt und an ihn gesendet, und du kriegst nicht mal mit, dass sich in der Zwischenzeit der Key geändert hat. Das kann natürlich dazu
wenn du diese Nachricht nicht einschaltest. Also man kann sich Hinweise einschalten lassen.
Defaultmäßig sie ausgeschaltet.
Genau.
Das heißt also, man kriegt es erstmal nicht mit. Es sei denn, man hat es eingeschaltet, dass man das mitbekommt. Und das hat natürlich die Möglichkeit, dass jemand einen falschen Public Key verwendet für die Kommunikation und somit deine Nachricht ab dort an diese Person abhören könnte. Mhm. Ne? Also da müsste der Angreifer müsste Folgendes tun: Der Angreifer müsste über WhatsApp sein, persönlich. Also jemand anders kann das gar nicht machen, weil die sind die einzigen, die Server kontrollieren. Also WhatsApp müsste einen anderen Key unterschieben, und dann könnten sie die Kommunikation mit dieser einen Person, mit der du dort hast, könnten sie dann abhören. Ab diesem Zeitpunkt aber auch nur. So, das ist das, was passieren kann, wenn man diese Benachrichtigung nicht eingeschaltet hat. Das richtige Verhalten oder das Verhalten, was, sag ich mal, Security-Forscher sagen, was das Richtigere wäre, dass WhatsApp dann sagt: Moment, da hat sich der Key geändert. Ich gebe erst einmal meinem Besitzer, also meinem User erstmal Bescheid: Hey, da hat sich der Key geändert. Das könnte eine gefährliche Geschichte sein. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Die Nachricht nicht abschickt. Du als, sag ich mal, verantwortungsbewusster Nutzer natürlich erst einmal deinen Freund anrufst und sagst: Hey Mann, du,
nee, Max, persönlich,
was ist denn, ne?
Weil anrufen könnte ja auch gefälscht sein.
Ja, okay. Also, was weiß ich, irgendwie kontaktierst und dann fragst: Max, du, was ist denn los? Dein Public Key hat sich geändert. Woraufhin du dann in 99% aller Fälle hören wirst: Ja, ich habe mir ein neues Telefon gekauft, oder ich habe mein Telefon neu aufgesetzt, WhatsApp neu installiert, was weiß ich, keine Ahnung. Ja?
Genau.
Tausende von Möglichkeiten, wie das passiert und auch tagtäglich passiert. Nun ist es so, dass das gehört zu jeder Ende-zu-Ende-Verschlüsselung dazu, dass die User eigentlich ständig dahinterher sein müssen, dass die Public Keys auch wirklich denjenigen gehören, die sie erreichen wollen. Und diese Prüfung gehört eigentlich dazu, die macht halt nur niemand. Und ich sage ganz bewusst in dieser Hinsicht: Nicht nur die Nicht-Nerds machen das nicht, also sozusagen die WhatsApp-Nutzer so. ich behaupte, dass fast alle Leute, auch die größten Krypto-Nerds und die wissen, wie wichtig das ist, die kontrollieren das auch nicht hinreichend. Mhm. Weil das einfach super aufwendig wäre. Und wenn man damit
halt mal auseinandergesetzt hat. Du kannst es halt wirklich nur
face-to-face machen. Genau, und im Endeffekt, also es ist super aufwendig und ich glaube, selbst die größten paranoidsten Krypto-Nerds machen da nur eine sehr oberflächliche Prüfung, ob das jetzt irgendwie ist. Das heißt also, ich glaube nicht, dass wenn WhatsApp diese Nachricht angeschaltet hätte, ja, also dass man darüber benachrichtigt wird, dass der Schlüssel sich geändert hat, ich glaube nicht, dass die Nutzer damit überhaupt irgendwas anfangen könnten.
Na, ich glaube.
Erstens, ja. Und überhaupt nicht wüssten, was das heißt, ja. Und sich einfach nur denken so, mein WhatsApp ist von kaputt, ich muss
ja, es würde ihnen auch nicht viel weiterhalten, halt total, weil du ja, wie du ja gerade selber beschrieben hast, die in 99,9% dieser Fälle taucht diese Nachricht ja auf, weil der User das Telefon gewechselt hat oder WhatsApp gelöscht hat und dann wieder neu installiert hätte oder sowas. Das heißt, selbst wenn diese Nachricht angezeigt werden würde per Default, würde sie wahrscheinlich dazu führen, dass die Leute nur übersensibilisiert sind in einer Situation, wo es gar nicht sinnvoll ist. Also das ist ja bei Sicherheit auch mal das Problem, wenn du jedes Mal eine Warnung anzeigst und hey, das könnte, dann klicken die Leute diese Warnung nur noch weg. Das ja, ist ja,
genau.
Also es ist tatsächlich ein schweres Abwägen. Ich fand, die IFF hat da einen ganz guten Artikel, wie ich fand, also so Vor-, Nachteile und so weiter. Also es gibt bei OpenWhisper Systems gibt es einen Artikel, wo haargenau erklärt wird, was da vor sich geht. Also
der Entwickler, der für Krypto,
genau,
für WhatsApp, der Moxie Marlins Plane, hat es auch nochmal in einem Blogpost alles nochmal erklärt.
Warum ausführlich mit Screenshots und allem Pipapo, was passiert, ja, was passieren sollte. Und die IFF hat so nochmal einen Artikel darüber geschrieben, wo sie die Vor- und Nachteile abwägen. Und was für mich relativ klar rauskommt aus diesen ganzen Artikeln, ist halt, dass das nicht irgendwie, dass das einfach eine Abwägungsgeschichte ist und dass man vielleicht zu dem Schluss kommen kann, ja, das war vielleicht nicht die allerbeste Lösung, aber dass es schwer fällt, zu dem Schluss zu kommen, dass das böswillige Absicht war, um irgendjemanden Zugriff auf eure Nachrichten zu geben.
Das ist definitiv keine Backdoor, das ist
genau
einfach Bullshit, sorry, das muss man einfach so
genau
sagen.
Und das ist
vielleicht eine Security-Schwachstelle, das will ich einräumen, ja. Man kann dadurch Dinge tun, ne? Aber es ist keine Backdoor und es ist vor allem in Sachen Security-Schwachstelle. Ja, also wenn das jetzt eure Security-Schwachstelle ist, dann müsst ihr eure Security verdammt gut abgesichert haben. Mhm. Weil das ist wirklich eine absurde Schwachstelle, weil da müsste WhatsApp mit sehr viel bösartiger Energie und Aufwand euch kompromittieren, aktiv mit einem gezielten Angriff, um dann genau eine Konversation mit einer Person mitlesen zu können. Also da müsst ihr schon verdammt geile Passwörter haben und da müsst ihr schon ein verdammt geil abgesichertes Betriebssystem haben und sonst müsst ihr eure Security auf dem neuesten Stand und überhaupt auf dem allerhöchsten Niveau sein, damit ihr euch solche Dinge überhaupt Gedanken machen müsst.
Also ich würde es mal ein bisschen anders formulieren. Wenn ihr WhatsApp eh nicht traut, was euer gutes Recht ist natürlich, dann ist das so, dann solltet ihr vielleicht WhatsApp nicht benutzen. Aber ihr solltet das jetzt, wenn ihr vorher WhatsApp getraut habt, ist das jetzt kein guter Grund, ihnen nicht mehr zu trauen. Also das ist jetzt kein Argument. Und das ist jetzt halt, was von vielen in meiner Blase, die ich gesehen habe, vorgetragen wird, ist, naja, aber ich habe denen doch eh noch nie vertraut und das passt doch nur dazu. Und das ist,
genau.
Ja, aber entweder, also wenn du ihn vorher nicht getraut hast, dann ist diese Geschichte überflüssig, weil du hast ihn vorher schon nicht getraut. Und wenn du vorher getraut hast, dann ist diese Geschichte nicht dazu geeignet, weil sie entspricht schlicht und ergreifend, so wie sie im Guardian stand, nicht der Wahrheit. Es gibt keine Backdoor. Und, oder zumindest, dies ist keine Backdoor. So. Und das ist, das macht's, das, so findet das auf allen Seiten statt. Und in dem Zusammenhang hattest du nämlich nochmal ein Thema angesprochen, dass du nämlich gesagt hast, ja, dann musst du aber sichere Passwörter verwenden.
Halt, ich finde, wir sind noch nicht fertig mit der Story.
Okay.
Weil ich finde nämlich nochmal interessant auf der Metaebene, weil wir haben ja über diese schlechte Berichterstattung oder Fake News oder wie auch immer wir es nennen will, geredet und über diesen Confirmation Bias. Dieses Ding wurde wirklich auch in meinen Timelines rauf und runter geteilt. Mhm. Und zwar von Leuten, von denen man eigentlich denken würde, dass sie es dass sie sich auskennen in dem Bereich und dass sie eigentlich sofort den Braten riechen müssten, wenn sie den Artikel lesen. Also so Leute wie Anne Roth zum Beispiel oder halt Netzpolitik, die das nochmal ganz krass geblockt haben.
Netzpolitik war ich in dem Fall ein bisschen ziemlich enttäuscht, weil auch nachdem klar war, dass in ihrer Berichterstattung einiges nicht stimmt, haben sie es weiterhin so dargestellt, als ob das ja eigentlich nur they say, die einen sagen so, die anderen sagen so wäre.
Da muss man
so
einfach sagen, das ist halt der Confirmation Bias. Das ist die Macht des Confirmation Bias. Das ist halt, man muss das sich so vorstellen, als 2015, als diese, oder 2016, wann war das, als die Verschlüsselung ausgerollt wurde von WhatsApp und alle Leute sehr begeistert waren, also von den im professionellen Bereich sehr begeistert waren von dieser Verschlüsselung, weil die echt gut ist, ja. Da ist für diese Aktivisten ist eine Welt zusammengebrochen, ja, weil plötzlich war WhatsApp der größte Feind von allen, jetzt auch noch von gekauft von Facebook und so weiter. Jetzt war es plötzlich einer der sichersten Messenger, die man so kriegen kann auf dem Markt. Ja, da ist für viele Aktivisten wirklich einfach die Welt zusammengebrochen. Und als jetzt dieser Guardian-Artikel kam, da mussten die nicht lange drüber nachdenken. Da war ihre Welt plötzlich wieder in Ordnung. Das mussten die rausquittern. Endlich! Ich hab's doch immer gesagt. Zack! Hier, WhatsApp! Und da konnten die sich halt richtig geil einen drauf runterholen. Ja, und das ist halt, das ist dieser Confirmation Bias, der dann halt auch wirklich Leute, die es eigentlich besser wissen müssten, dazu bringt, so einen Quatsch zu teilen. Und ich sag ganz ehrlich, das ist gefährlich, weil das hat ja die Zeynep Tufekci, das ist so eine Soziologin, in den USA forscht, aber ursprünglich aus der Türkei kommt, die hat das sehr schön gezeigt. Die hat gesagt, in der Türkei benutzt die Regierung jetzt Aufrufe, dass WhatsApp eine Backdoor hat und dass man sich gefälligst von WhatsApp weggehen machen soll. Die Kalkulation der Regierung ist natürlich, dass jetzt alle Leute auf unsichere Messenger umsteigen, damit sie halt besser wieder ihre Regime-Gegner.
Es muss ja nicht mal sein, dass das unsichere.
Das heißt, also dieser Guardian-Artikel hat wahrscheinlich viele Leute unsicherer gemacht.
Es kann ja nicht mal
besser wissen.
Es muss ja nicht mal unbedingt sein, dass man, also ich will jetzt wirklich keinen bösen, niemand unterstellen, dass sie so weit gedacht hätten oder sowas. Es muss ja nicht mal sein, dass du auf einen unsicheren Messenger deswegen wechselst. Es reicht ja total, wenn du sagst, es reicht ja schon total, wenn du glaubst, das ist kompromittiert, das kann ich nicht mehr benutzen und darum die Kommunikation einstellst. Du kannst ja eine Gruppe schon dadurch zerstören, dass sie dem einen Kommunikationsweg, den sie haben, nicht mehr vertrauen.
Ja.
Unberechtigterweise. Also man kann dadurch durch dieses, das wird ja zum Beispiel auf diese ganze WikiLeaks-Sache wird das ja geschoben, dass Assange irgendwann mal gesagt hat, dass sein Ziel ist sozusagen, dass die Mächtigen ihren Kommunikationswegen nicht mehr trauen können und darum ihre Kommunikationsformen wechseln und dass das auch im Wahlkampf passiert sei, nämlich dass das Clinton-Team plötzlich ihren eigenen Kommunikationswegen nicht mehr getraut haben, E-Mails und so weiter und so weiter und so fort und darum angefangen haben, wieder mehr Gespräche direkt face-to-face zu führen, was halt natürlich zu Reibungsverlusten geführt hat und sie dadurch weniger Effizienz gemacht haben und dadurch quasi ihre eigene Wahlkampfmaschine ausgebremst. Das sind ja im Zweifelsfall schon solche Kleinigkeiten, die reichen, um halt eine Bewegung zu schwächen. Und in der Türkei ist das im Augenblick definitiv ein wichtiger Punkt, klar.
Und der Punkt ist auch der, dass halt Verschlüsselung wird ja irgendwie, die wird ja nicht verstanden, ne? Und das müssen wir uns auch dazu zählen. Also ich verstehe natürlich auch nicht, wie irgendwie Primfaktorisierung funktioniert, ne? Aber jedenfalls, Verschlüsselung wird nicht verstanden. Und ich war jetzt sehr häufig ja irgendwie zu Themen wie Privatsicherheit im Netz und so weiter und so fort auf irgendwelchen Podien oder Vorträge. Und was ich da immer zu hören bekomme von vielen Leuten ist dann halt so, ja, Verschlüsselung braucht man ja auch gar nicht probieren, die ist ja sowieso nicht sicher. Ja, weil das ist das, was am Ende bei den Leuten ankommt. Ja, die hören nicht irgendwie von wegen so, so Verschlüsselung ist, da musst du schon darauf achten und dann ist das vielleicht und so. Nee, bei denen kommt nur einfach an, ja, Verschlüsselung ist unsicher. So, das ist das, was, also und dann sagen die halt, ja, Verschlüsselung ist auch egal, weil Verschlüsselung ist unsicher. Weil an den Punkt, wo du überhaupt unterscheidest zwischen einem zwischen einer extrem hohen Security und einer etwas niedrigeren, da kommen die gar nicht hin. Die sehen nur irgendwie verschlüsselt und im Guardian steht, Verschlüsselung ist gebrochen. Ja, dann ist jetzt egal, ne? Also Verschlüsselung ist jetzt, das brauchen wir jetzt auch egal. Das ist jetzt auch egal. Da kann ich auch wieder SMS schreiben. Und so. Und das heißt mit anderen Worten, durch solche
weil ja viele auch SMS für sich erhalten,
weil da unverantwortungsvolle Berichterstattung macht man die Welt unsicherer für viele Menschen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Damit tut man niemandem einen Gefallen, sondern man macht viele Leute unsicher. Und alle Netzaktivisten sollten doch total froh sein, dass 1 Milliarde Menschen irgendwie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung haben. Ja, also das ist so ein Riesenschritt in Sachen Sicherheit gewesen, der komplett in Dimensionen abläuft, in denen die meisten Nerds ein Jahr vorher nicht gedacht haben. Es hat die Latte
so massiv höher gelegt, sicherheitstechnisch. Und dass es noch sichere Lösungen gibt und dass, wenn du von einem Regime verfolgt wirst und so weiter und so fort, dass dann vielleicht nicht unbedingt, dass dann, ich weiß nicht, ob man dann, keine Ahnung, vielleicht kann man auch WhatsApp nutzen, aber dass man sich dann auf jeden Fall nochmal schlau macht, was man nutzen kann und was man nicht nutzen sollte und dass dann vielleicht, und dass das jetzt Netzpolitik aus ideologischen Gründen oder halt sagt, wir wollen eine Open-Source-Lösung, wir wollen das und das und so weiter, alles sehr gerne, macht das, also erhöht die Sicherheitsstandard, haltet den Druck, aber bitte macht es nicht mit falschen Argumenten, die Leute verunsichern.
Und falschen Überschriften und so.
Ja.
Was man dann nochmal sagen zu muss, ist halt, was viele immer nicht verstehen, auch gerade in der Nerd-Szene, gerade in der Hacker-Szene und so, ist der größte Feind des Guten ist nicht das Schlechte, sondern das Perfekte. Immer dann, wenn du versuchst, sozusagen, immer wenn du das Gute nicht gut sein lässt oder wenn du das Gute nicht zulässt, weil du das Perfekte willst, das ist das meiste, woran das Gute scheitert, ist nicht daran, nicht am Bösen, sondern an dem Versuch, das Perfekte zu haben.
Das ist bei
und das ist hier passiert ziemlich gut, finde ich.
Das passiert auch, wenn man, sobald man irgendwo eine Sicherheitsdiskussion anfängt, sobald man irgendwo wirklich mit irgendjemand, der von Security und Verschlüsselung ein bisschen Ahnung hat, wie gesagt, ich zähle mich da auch nicht dazu, kommt man immer, dass wenn man da fragt, was ist denn jetzt sicher, dass man kriegt keine Antwort. Das ist genauso, als ob du einen Arzt fragst, welches Essen ist denn gesund? Ein guter Arzt wird dir sagen, ja, also das ist ganz okay und das ist ganz okay und das sollte man vielleicht sein lassen und bei denen wissen wir es nicht so genau und von dem nicht so viel, aber davon auf jeden Fall ein bisschen was. Aber so dass man sagt, du kannst den ganzen Tag das essen, das wird dir keiner sagen, weil dafür ist der menschliche Körper schon viel zu kompliziert. Und mit Sicherheit sieht es ähnlich aus. Du kannst halt, du kannst den sichersten Messenger der Welt haben, wenn du ihn liest, während du in der Straßenbahn fährst und hinter dir alle reingucken können auf deinem 20-Zoll-Display, dann ist die Sicherheit hinfällig. Wenn du deine Nachrichten irgendwie verschlüsselst, empfängst, aber sie dann unverschlüsselst irgendwo backupst oder du hast irgendein Telefon, was anfällig ist für Sicherheitslücken und darum hast du Keylogger drauflaufen oder dergleichen mehr. Also jede Sicherheit ist immer nur so sicher wie ihr Umfeld und die schlechte Nachricht, es gibt keine absolute Sicherheit, jedenfalls nicht für Leute wie mich und dich und unsere Hörer. Die gute Nachricht ist, wir brauchen sie auch nicht. Wir sind in der glücklichen Position, sie nicht zu brauchen. Wir brauchen eine hinreichende Sicherheit. Und das ist und darum wollte ich auf das Thema Passwortmanager nochmal kommen. Okay. Das liegt mir am Herzen, weil du hast irgendwie dann geschrieben, Passwort, bla bla bla, ist wichtig und da stimme ich dir absolut zu.
Genau, achtet, ich glaube, Regel Nummer 1, 2 und 3 in eurer Security sollte sein, dass ihr gute Passwörter habt, weil das ist einfach der gängigste Angriff, das ist der erste Angriff, das ist der gängigste Angriff, das ist das, worum die meisten normalen Nutzer mit zu kämpfen haben, sind einfach Accounts, die aufgrund von schlechter Passwortsicherheit übernommen werden.
Ja.
Und das ist das allererste und das zweite und auch mindestens das dritte, um das ihr euch einen Kopf machen müsst und nicht, ob irgendjemand eure Krypto hackt.
Also das ist, das Google Security Blog hat eine Umfrage gemacht unter Laien und unter Sicherheitsprofis, was die machen, um ihre Systeme abzusichern. Und die Laien machen halt so Sachen wie Antivirensoftware installieren und hin und wieder mal ihr Passwort ändern und so eine Sachen. Was Experten machen, ist Nummer eins, Software, also alle Software, die man benutzt, immer aktuell halten. Nummer zwei ist lange Passwörter nehmen. Nummer drei ist Unique Passwords nehmen, also Passwörter nicht doppelt nutzen. Nummer vier war, weiß ich nicht mehr, was mit Passwörtern. Und Nummer fünf war Passwortmanager verwenden. Und Punkte zwei bis.
Passwort, Passwort, Passwort.
Und Punkt zwei bis vier kann man sehr gut absichern, indem man einen Passwortmanager benutzt. Der erschlägt die automatisch. Dann braucht ihr nämlich nur noch zwei Dinge zu tun, nämlich haltet eure Software aktuell und installiert und nutzt einen Passwortmanager. Ich persönlich nutze das seit einigen Jahren. Darum war ich ein bisschen schockiert, ich hätte mich nicht wundern sollen, aber das dann bei dir in den Kommentaren, ja, ich nutze auch keinen Passwortmanager und ich auch keinen. Und
ich habe mir das jetzt zu Herzen genommen und
ja.
habe mir jetzt 1Password installiert.
Mhm.
Es ist noch nicht viel drin. Ich gehe da noch deinen Tipps nach, dass ich das sozusagen nach und nach erst befülle.
Genau.
Aber ich habe schon sehr lange, also im Endeffekt haben wir da auch schon 2013 schon mal drüber geredet. Ich glaube, da habe ich das erste Mal gedacht, Passwortmanager sollte ich mir mal anschaffen. Und ich habe es bis heute nicht geschafft gehabt.
Also bei mir hat das auch, ich möchte jetzt für Leute, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, die da nicht die Zeit für haben. Also ich persönlich benutze 1Password, das ist ein teures System, aber ich finde, was ein sicheres System sollte auch gut bezahlt sein, damit man weiß, womit die ihr Geld verdienen. Und ich bin sehr zufrieden. Das ist eine der besten Software-Systeme, die ich jemals genutzt habe. Ich nutze das unter iOS, ich nutze das auf dem Mac, ich nutze das mittlerweile unter Android, ich habe das auf Windows installiert. Es gibt es auf allen Plattformen. Die iOS, also die für Apple-Geräte, die Versionen sind immer noch die allergeilsten. Also die sind noch immer ein bisschen zacken besser als die anderen, aber auch die Android-Version ist mittlerweile sehr, sehr gut. Ist eine sehr komfortable Software, die sich so gut wie man das machen kann. Sie funktioniert mit Fingerabdrucksensoren und diesem ganzen Zeug, dass man nicht jedes Mal seine Passwörter eingeben muss. Und das Wesentliche, wie funktioniert sowas? Man hat ein Passwort, wie es heißt, 1Password, und damit sichert man seine Datenbank, in dem alle Passwörter drin stehen. Und damit kann man nämlich so Sachen machen dann plötzlich wie, man gibt gar nicht mehr, also früher hatte ich das halt auch so, ich hatte so meine 2, 3, 4 Passwörter, die ich an allen möglichen Stellen eingesetzt hatte. Ich hatte ein Hochsicherheitspasswort und ein nicht so sicheres Passwort und ganz ehrlich.
Ja, das habe ich so bei mir, ja.
Und wenn ich dann irgendwann, und dann habe ich regelmäßig vergessen, bei welcher Seite habe ich denn jetzt welches Passwort verwendet. Und darum habe ich dann einfach alle Passwörter durchprobiert. Mit anderen Worten, wenn ich jetzt gerade irgendeiner Fake-Seite aufgeworfen worden bin, die mir bei jedem Passwort einfach zurückliefert, dass es falsch sei, dann haben sie alle meine Passwörter eingesammelt und meine üblichen Usernamen dazu. Herzlichen Glückwunsch. Darum benutze ich einen Passwortmanager. Und ich habe auch sehr, sehr lange gebraucht, das ist nämlich das, was ich sagen wollte. Ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um ihn zu benutzen. Ich habe den irgendwann relativ früh, habe ich 1Password so in so einem Shared-Paket irgendwie quasi mit dazu gekauft und wollte das eigentlich gar nicht haben, aber dann hatte ich es halt auf der Platte rumliegen und dann habe ich es hin und wieder mal so ein bisschen verwendet und so halbherzig, habe mich aber auch nicht so getraut, dann Sachen, also Passwörter, die ich mir selber nicht merken konnte, in meinem Passwortmanager zu speichern. Was ist, wenn der Passwortmanager kaputt geht? Und darum habe ich dann erstmal so den immer so ein bisschen nebenbei laufen lassen und nach die Passwörter, die da drin sind, so immer weiter hinzufügen lassen, immer neue Passwörter hinzufügen. Und das einfach mal so, am Anfang war das halt so, also zum Beispiel mein Twitter-Passwort, das kannte ich über Jahre hinweg immer noch auswendig, weil das will ich auswendig können, wenn ich irgendwann mal 1Password nicht mehr habe. Inzwischen sind diese Zeiten lange vorbei. Ich kann mein Twitter-Passwort nicht mehr, ich kann mein E-Mail-Passwort nicht mehr, ich kenne all diese Passwörter nicht mehr. Ich habe überall sehr, sehr lange Passwörter und ich habe überall sehr, sehr unterschiedliche Passwörter.
Und sehr sichere.
Sehr sichere Passwörter, genau. Und das dauert ein paar Monate, aber dann ist es ein sehr, sehr angenehmes Gefühl, weil wenn ich zum Beispiel mal irgendwie Diana mal Zugriff auf, was weiß ich was, sie hat zum Beispiel auf unser Konto hat sie Zugriff und früher war das halt so, dass mein Konto war gesichert mit einem Passwort, was halt identisch war mit meinen Passwörtern bei allen möglichen anderen Diensten, sodass ich ihr das Passwort nicht geben könnte. In der Zwischenzeit ist es so, ich gebe ihr einfach das Passwort dafür, dann kann sie darauf zugreifen. Das weiß ich, dass sie genau darauf zugreifen kann. Und wenn ich ihr den Zugriff dann wieder wegnehmen will, dann ändere ich einfach das Passwort. Was mich überhaupt nicht stört, weil ich habe das Passwort ja eh nie genutzt. Das war halt, früher war da ein Buchstabensalat drin, jetzt ist Buchstabensalat drin, ist mir doch wurscht. Also so dieses, wenn irgendwo die Nachricht kommt, du musst mal dein Passwort ändern, ja, dann ändere ich halt mein Passwort. Und wenn ihr sagt, das Passwort sei unsicher, dann nehme ich halt ein anderes. Ist mir scheißegal. Für mich ist das ein Blob, der irgendwo in der Passwortdatenbank steht. Das ist wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr angenehm. Ich nehme das hin und wieder mal, also ein paar Passwörter weiß ich auch noch selber, natürlich mein OnePassword-Passwort. Und mein Dropbox-Passwort, weil auf der Dropbox liegt mein Passwort, One-Password-Keychain, damit das gesynkt wird über die Cloud. Und hin und wieder, wenn ich irgendwo mal ein neues Gerät habe, dann gönne ich mir mal den Spaß und sehe zu, dass ich noch alle Passwörter, um an meine Passwörter zu kommen, noch weiß. Weil hin und wieder will man das ja auch mal üben. Also jetzt hatte ich neulich ein Android-Telefon und dann habe ich das nämlich mal so gemacht. Dann habe ich nämlich, kann ich sozusagen, ich gehe in den Store, in den Google Play Store, installiere mir mein Passwort, sage hier, lade ich das von der Dropbox, gebe mein Dropbox-Passwort ein und dann komme ich an meine Passwörter ran und dann bin ich da. Dann habe ich wieder Zugriff auf alles.
Aber das machst du über Dropbox, synkst du das?
Ja? Ich synke über Dropbox, ja.
Aber hat das nicht eine eigene Sync-Funktion?
Du kannst es über iCloud synken. Also Dropbox ist am bequemsten. Du kannst es auch, das hatten sie eine Zeit lang nicht mehr, haben sie jetzt seit einiger Zeit wieder einen Wi-Fi-Sync. Also wenn du Dropbox nicht traust und wenn du iCloud nicht traust und wenn du all diesen Diensten, diesen Cloud-Diensten nicht traust mit deinen Passwörtern, dann kannst du auch direkt übers WLAN von Gerät A auf Gerät B synchronisieren. Das ist definitiv nochmal sicherer als das, was ich hier habe. Ist allerdings auch weniger komfortabel. Also dieser Dropbox-Sync ist halt auch das Angenehme, dass man auch alles immer überall hat. Und irgendwann fängt man dann auch an, OnePassword zu nutzen für so Sachen wie irgendwelche Notizen, die man hat oder sowas. Also
PIN. Aber man braucht halt irgendwie das Dropbox-Passwort muss man sich merken, sonst hat man irgendwie verloren,
genau,
oder?
Genau, da habe ich ein ziemlich langes Passwort, das ich mir merken kann.
Ja,
das ist.
Ist es denn opportun für seinen Dropbox das gleiche ein Passwort zu nehmen wie für OnePassword?
Man sollte natürlich sein OnePassword-Passwort nirgendwo sonst verwenden nach Möglichkeit. Weil wenn dein Dropbox-Passwort leakt, dann wäre auch sonst dein OnePassword-Passwort geleakt. Und das ist das Hauptproblem bei Passwörtern. Die Länge der Passwörter ist gar nicht so wichtig, sondern warum ist es so wichtig, dass man überall andere Passwörter verwendet? Wenn ihr überall dasselbe Passwort verwendet, nehmen wir mal an, ihr habt irgendeinen klitzekleinen Online-Shop, der euch gezwungen hat, irgendwie mal ein Passwort anzulegen und dann habt ihr eine E-Mail-Adresse hinterlegt und ihr nehmt da euer Standardpasswort. Und irgendwann stellt sich halt raus, scheiße, die haben ihre Passwörter nicht vernünftig abgesichert und die stehen im Internet. Dann ist
das ist jetzt echt oft passiert,
was
muss man sagen.
Was
ja?
Also mit Dropbox ist passiert. Was ständig passiert. Genau, das ist mit Dropbox bis zu einem gewissen Grad passiert. Das ist, irgendwo taucht immer irgendwas auf. Unter einer Million geleakter Passwörter berichtet niemand mehr auch drüber. So nach dem Motto. Und darum gibt es Dienstleister, die nichts weiter machen als, hey, hier sind mal wieder ein paar Passwörter geleakt. Das hier sieht aus, als ob es dein Username sein könnte. Guck mal nach, ob du vielleicht noch ein paar Passwörter ändern solltest. Und das, was dann halt passiert, ist dieser kleine Online-Store, die Passwörter kommen raus und was die Leute dann machen mit diesen Passwörtern ist gucken, naja, guck mal, hier haben wir eine E-Mail-Adresse und hier haben wir ein Passwort. Guck mal doch mal, ob man mit der E-Mail-Adresse und ob man sich bei dem E-Mail-Dienstleister mit dem Passwort einloggen kann. Und siehe da, oft genug funktioniert das. Und darüber hat man halt, also so Sachen wie, du hast irgendwo, das hat irgendjemand mal live demonstriert auf dem Kongress, der hat sich halt in eine Webcam reingehängt, die irgendwo war und die hatte eine Sicherheitslücke und dadurch konnte er das Passwort auslesen. Und das war dann eben, ich weiß nicht mehr, welches Passwort, dann hat er halt geguckt und die Webcam konnte auch automatisch Fotos machen, die es an eine E-Mail-Adresse geguckt hat und dann hat er halt einfach nachgeguckt, kann ich mich denn mit dieser E-Mail-Adresse und dem dazugehörigen Passwort auch vielleicht bei dem Webprovider einloggen. Und schon bin ich in deinen E-Mails drinne und von so kann ich mich immer weiterhangeln. Und das ist der Grund.
E-Mail ist halt vor allem echt so ein bisschen das Spider in the Web, ne? Also wenn du im E-Mail-Konto bist, dann kannst du dir halt überall Passwort resetten drücken, ne? Mhm. Bei den ganzen Diensten und kriegst dann halt immer die ganzen Resetten-Links. Und damit bist du eigentlich in allem drin.
Genau, darum ist es immer wichtig, dass der E-Mail-Account ganz, ganz besonders sicher ist. Also das ist fast jetzt neben eurem 1Password-Passwort das Wichtigste überhaupt, vielleicht sogar noch wichtiger als das 1Password-Passwort, wegen besagter Problematik. Und insofern, da sollte man auch jeden Fall, wenn das der Provider unterstützt, der Anbieter und Gmail und eigentlich alle besseren Provider unterstützen das, sollte man die sogenannte Two-Factor-Authentication einschalten. Das ist nämlich die, dass man zusätzlich zu, also man braucht sein Passwort und dann kriegt man nochmal entweder per SMS, das ist nicht so sicher, oder halt irgendwie mit so einem Keylogger, kriegt man einen meistens sechsstelligen Zahlencode, muss man dann noch zusätzlich eingeben, der sich alle paar Sekunden ändert. Der quasi keine zweimal gilt. Mit anderen Worten, selbst wenn jemand dein Passwort hat, kann er damit oft nichts anfangen, weil ihm halt der zweite Faktor fehlt, nämlich dieses zweite Ding. Und das Schöne ist an 1Password, dass es dieses Two-Factor-Authentication auch unterstützt.
Stimmt, das ist auch noch eine Sache, die habe ich auch noch mal gesagt. Two-Factor-Authentification anstellen ist wichtig.
Genau. Und das mache ich mittlerweile auch bei jedem Dienst, der mir halbwegs lieb ist.
Ganz kurz, um das zu erklären, also Two-Factor heißt eigentlich, man muss etwas haben und man muss etwas wissen. Ne? Also das sind zwei Faktoren, also Passwort, etwas wissen ist das Passwort und etwas haben ist zum Beispiel die SIM-Karte, wenn du das per SMS bekommst sozusagen, den Dings, ja, oder diese App installieren, von der Max gerade meinte, diese Keylogger nanntest, aber ich habe jetzt einen geilen Tweet gefafft letztens, nämlich so, yes, two-factor authentication, something you've forgotten and something you've lost.
Ja, natürlich, muss man gut drauf aufpassen.
Genau, also es ist halt immer die Sache, also wenn du dann halt dein Telefon verlierst, ne, dann ist halt Kacke bei Two-Factor Authentication.
Naja, außer eben, du hast halt 1Password, weil das synchronisiert dann auch deine zwei Faktoren auf andere Geräte und du hast das damit auch wieder auf mehreren Geräten. Also das ist halt für mich das Ding, ich kann alle meine Geräte verlieren, solange ich noch auf meinen Dropbox-Account drauf zugreifen kann, bin ich okay.
Ja, okay. Also 1Password ist auch dann vor allem... Ist es dann ganz gut, wenn man ein bisschen Redundanz hatte mit seinen Geräten, ne?
Ja, das sowieso. Ja. Und genau, das ist diese Two-Factor-Authentication. Das ist ein bisschen nervig manchmal, aber es gibt einem doch ein gewisses Gefühl der Sicherheit. Apple hat das zum Beispiel auch bei allen Geräten mittlerweile, dass du quasi zum Beispiel, dass du dich an einem neuen Gerät nur einloggen kannst, wenn eines der bestehenden Geräte dem zustimmt. Also das würde jetzt für mich nicht mehr funktionieren, wenn man alle Geräte verliert, naheliegenderweise. Aber das Risiko gehe ich ein, weil indem ich alle meine Apple-Geräte mir geklaut worden sind.
Mein Leben eh nichts mehr wert.
Ist mein Leben eh nichts mehr wert? Nee, dann finde ich da, dann ist das mein kleinstes Problem erstmal für den Moment. Dass ich nicht mehr auf meinen Apple-Account zugreifen kann und keine Apps mehr runterladen kann. Insofern, ich schalte das mittlerweile, wenn es geht, irgend geht ein. Und die Anbieter davon, muss man auch sagen, die sind gut genug, dass sie nicht jedes Mal dann auch nach dem zweiten Faktor fragen, sondern eben zum Beispiel bei Amazon ist das so, die haben das, also wenn du einkaufen gehst im Amazon Store, dann sowieso gar nicht. Ich glaube, da gibt es nirgendwo Two-Factor Authentication, aber sie haben es halt für die ganzen Cloud-Dienste, AWS und so weiter, da haben sie Two-Factor. Und GitHub auch ist, sie fragen dich eigentlich nur sehr, sehr selten nach dem zweiten Faktor und eigentlich auch nur, wenn zum Beispiel du willst dich an einem neuen Gerät einloggen oder so eine Sache.
Oder du bist in irgendeiner komischen, exotischen IP-Adresse oder sowas, ne? Das gibt's ja auch.
Ja, meistens, also das nicht mehr. Also ich glaube, wenn du da noch die entsprechenden Cookies hast und sowas und sie dann dein Gerät nicht für irgendwie auffällig halten, dann sind sie da auch oft, ist natürlich auch immer ein Abwägen, aber dass sie dann oft nicht nochmal nachfragen nach dem zweiten Faktor. Also es ist nicht so, dass man die ganze Zeit, dass man jedes Mal, wenn man irgendwie twittern möchte, dann erstmal eine SMS abwarten musste. Ich habe diese SMS von Twitter wahrscheinlich seit Jahren nicht mehr gesehen. Es ist relativ entspannt alles.
Bei der Gelegenheit vielleicht nochmal allgemein, warum ich glaube, dass wir momentan über Security reden müssen. Wir haben das erste Mal irgendwie länger über Security geredet nach dieser Snowden-Geschichte. Mhm. Wobei diese Gefahr der NSA-Überwachung und die hacken und sich in unsere Computer ein und so, das relativ abstrakt war so und auch geblieben ist. Aber ich habe das Gefühl, dass wir jetzt in eine Phase eintreten, wo Leute, die zumindest ein bisschen sichtbarer im Internet sind, dass das für die jetzt sehr relevant wird, ihre Systeme abzusichern. Wir sehen diese Hassstürme, ich sehe das bei vielen Freunden und Freundinnen von mir, die da reingeraten. Ich sage jetzt mal nur so irgendwie der Gerald Hensel mit seiner kein Geld für Rechtsaktion, wie der unter Beschuss war, damals Anne Helm als Erinnerung, oder jetzt seit neuestem Matthias Richel, nachdem er diese Ich steig bei Xing-Geschichte gemacht hat. Der hat auch, also du bist halt, das kann dir sehr schnell passieren, als, sag ich mal, im Internet einigermaßen auffällige Person, dass du einem wahnsinnigen Hasssturm ausgesetzt bist. Mhm. Das ist erst einmal nur ein Shitstorm, das ist erst einmal in Anführungsstrichen nur, keine Ahnung, Beleidigung und Morddrohung und so, ja. Es ist aber zunehmend auch eine Gefahr, dass Leute, die sich ein bisschen besser auskennen, die vielleicht ein paar Hacking-Fähigkeiten haben, versuchen, in deine Accounts einzudringen und so weiter und so fort. Auch das gibt es, ja, auch das gibt es in Deutschland, in den USA schon viel länger. Das heißt also, wenn du in so einen Sturm, in so ein Auge des Orkans kommst und das als meinungsstarke Persönlichkeit im Internet, und das bin ich ganz offensichtlich, das ist Max manchmal auch, das sind viele vielleicht von unseren Hörern und Hörerinnen, dann wird plötzlich diese Security-Geschichte von einer abstrakten Sache zu einem echten Threat-Model, ja, also zu einem echten Gefahrenmodell. Und deswegen habe ich hier auch noch mit auf die Liste geschrieben, Blocksicherheit. Letztens wurde Carter gehackt.
Ja.
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was da jetzt genau passiert ist. Auf jeden Fall mussten sie halt, waren sie eben nicht mehr erreichbar und mussten das Ding nochmal neu aufsetzen oder sowas. Und das hat mir so ein bisschen zu denken gegeben. Mhm. Denn ich bin ja auch Blogger, ich unterhalte zwei WordPress-Blogs auf eigenem Webservice, wo ich halt auch echt ein bisschen sloppy bin, was so die Updates einspielen angeht und Plugins.
Das machen die doch mittlerweile automatisch.
Warte mal, theoretisch ja, praktisch irgendwie nicht, aber egal. Jedenfalls, ich bin da am Überlegen, ob ich mich entweder jetzt wirklich in WordPress-Sicherheit reinfuchse, wirklich den Scheiß mal richtig lese und mich da reinfuchse, aber das halte ich nicht für besonders realistisch, weil ich habe, ganz ehrlich, keinen Bock drauf. Mhm. Oder ob ich mittelfristig tatsächlich meine Blogs wieder zu irgendwelchen Cloud-Anbietern übersiedle, wie zum Beispiel blogger.com oder sowas, wo ich ja eigentlich auch schon angefangen habe zu bloggen mit, ne? Und dann bin ich irgendwann, weil es cool war, irgendwann halt so mit eigener Domain, geil, und so weiter und so fort, habe ich dann so WordPress-Blogs aufgesetzt. Aber ich frage mich, ob diese Ära nicht jetzt vorbeigeht, wenn, sag ich mal, dieses Thread-Model präsenter wird. Denn ganz ehrlich, ich halte WordPress nicht für besonders sicher, so ein selbst gehostetes WordPress. Und gerade nicht von mir gehostetes WordPress. Ich traue es mir einfach selber nicht zu, irgendwie das zu hosten. Und dann gibt es halt noch eben, gibt's Vulnerabilities einerseits in WordPress drin, da gibt's anders Vulnerabilities in PHP, dann habe ich vielleicht die Rechte falsch gesetzt und so weiter und so fort. Also ganz ehrlich, nee.
Verstehe.
Also ich glaube, Ich glaube, ich bin, und weißt du was, und dann kommt halt irgendjemand mit einem DDoS und da brauchst du nichts Großes, da brauchst du keine große Bot-Armee für, da brauchst du nur einmal gegenhusten gegen meinen Webspace und dann ist der auch unten.
Hm.
Also, ich frage mich, ob das noch weiterhin eine gute Idee ist, selbst gehostete Blogs zu machen.
Also was ich zu WordPress, ich habe gerade unsere Blogs alle, also die ganzen Podcast-Blogs habe ich einmal neu aufgesetzt und auf einen anderen Server gezogen, weil ich hatte nämlich immer noch einen Hetzner-Root-Server und den möchte ich jetzt, da ist jetzt eine Platte kaputt und ich hatte schon lange keinen Bock mehr drauf und er ist auch relativ teuer und hatte viel zu viel Leistung für das, was ich tatsächlich brauche, etc. pp. Und darum habe ich das jetzt alles zu DigitalOcean umgezogen, wo man sich so für $5 im Monat oder für $10 im Monat so eine VM zusammenklicken kann. Und das finde ich ganz, ganz großartig. Das macht mir sehr, sehr großen Spaß, damit zu arbeiten. Ich mag die schon sehr lange, DigitalOcean. Da kann man sich nämlich für pro Minute, wenn man mag, Server zusammenklicken. Und die sind schnell. Man kann sie sich überall, auf der ganzen Welt haben die Rechenzentren. Und günstig halt. Also wie gesagt, das ist so, ich habe...
WMR ist auf DigitalOcean jetzt.
WMR liegt mittlerweile auf DigitalOcean.
Also das heißt mit anderen Worten, Sie baden gerade Ihre Hände
drin. Sie baden gerade Ihre Hände drin, genau. Und bei der Gelegenheit habe ich auch mal so Sachen gemacht, wie endlich mal Let's Encrypt genutzt, dass wir auch HTTPS verschlüsselt haben, alles schön.
Sind wir jetzt, oder was? Auch
ja.
Beats und so?
Ja, ja, alles. Komplett alles.
Okay, und das funktioniert?
Das funktioniert absolut problemlos.
Okay, seit wann ist das so?
Ich hatte dir da irgendwann mal geschrieben, dass du die IP umstellen solltest, seitdem.
Ja.
Also seit Dezember irgendwann.
Hat sich ja keiner beschwert, dass er nichts kriegt oder sowas.
Hat sich keiner beschwert. Das hat absolut problemlos funktioniert. Let's Encrypt ich habe mich irgendwann schon mal, ich glaube, bei NerdsFM lautstark über Let's Encrypt beschwert, damals, als wir noch in der Beta-Phase waren. Da war das alles ein bisschen kompliziert und sowas. Ist mittlerweile alles sehr, sehr einfach. Ich habe einen Cronjob laufen, was das Problem halt bei Let's Encrypt ist, die Zertifikate sind nur irgendwie 3 Monate gültig. Normale sind irgendwie 1 oder 2 Jahre. Und du kannst mittlerweile einen Cronjob einrichten, der einfach einmal täglich nachguckt. Sind meine Zertifikate, sollte ich die mal langsam aktualisieren? Und der dann automatisch die Zertifikate aktualisiert, wenn es notwendig ist und so eine Sachen. Das funktioniert alles ganz fantastisch. Was ich auch immer als allererstes mache bei so einen Servern ist, einmal pro Stunde wird das gesamte System automatisch aktualisiert. Alles, was an Updates da ist, wird automatisch aktualisiert. Weil das führt nämlich dazu, dass im Zweifelsfall ist es mir nämlich lieber, dass irgendwie ein Update meinen Server zerschießt, als dass ich unbemerkt irgendwie mehrere Wochen lang, weil ich nicht dazu komme, den Server zu aktualisieren, irgendeine Sicherheitslücke fahre und von der ich nichts weiß. Und ich hatte nie Probleme damit. Ich habe noch nie in meinem Leben irgendwie mir durch so ein Update was zerschossen, muss ich sagen. Also ich habe wirklich. Und da läuft jetzt...
Toi, toi, toi.
Toi, 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 klar. Da läuft ein WordPress drauf. WordPress aktualisiert sich eigentlich seit einigen Versionen sehr, sehr gut selber. Das funktioniert echt klasse. Ich weiß nicht, welche Magic sie da machen, aber das ist echt gut. Also teilweise, an manchen Tagen ist es so, hab morgens eine Mail im Postfach, so, hey, dein WordPress, das WordPress auf deinem Blog, ich habe mich mal wieder aktualisiert, das ist die neue Version. Das machen sie nicht immer. Ich glaube, das machen sie nur, wenn es wirklich sicherheitsrelevant ist. Aber ansonsten sehe ich da halt diesen Button, der mir sagt, aktualisier doch mal bitte und dann klicke ich da einmal drauf und dann ist alles auf dem aktuellen Stand. Was ich zu WordPress-Sicherheit noch sagen möchte, ich glaube, WordPress selber ist mir nichts bekannt, dass das so extrem unsicher sei. Ich glaube jetzt nicht, dass sie der beste Laden sind auf dem Planeten, aber ich glaube, sie haben da massiv dazugelernt. Was bei WordPress das große Problem sind die Plugins.
Mhm.
Und noch viel, 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 viel schlimmer, weil man nicht mit rechnet, Themes. Also diese ganzen Themes, mit denen man sich das WordPress schön macht. Weil so ein WordPress-Theme ist eigentlich nichts anderes als ein WordPress-Plugin. Das kann beliebige Sachen machen. Und so, es gibt halt die offiziellen WordPress-Webseiten sozusagen, wo man sich Themes runterladen kann. Ich hoffe mal, dass die alle okay sind. Aber es gibt halt tausende von irgendwelchen Theme-Webseiten, wo man sich halt kostenlos Themes runterladen kann. Und das wimmelt vor. Die sind mit Hintertüren ausgeliefert und die sind mit irgendwelchen Spam-Zeug ausgeliefert und so weiter und so weiter und so fort. Also da würde ich wirklich die Finger von weglassen. Das ist, als ob man sich eine Windows-Version per BitTorrent sieht. da braucht man sich auch nicht wundern, wenn es nachher, wenn man nachher Opfer von irgendwas wird. Und also am besten gar nicht, am besten eines der eingebauten Themes nehmen oder sich halt irgendwie aus einer wirklich sicheren Quelle, wie direkt bei WordPress oder sowas, eins runterladen. Ich weiß, dass es auf der Welt auch noch sehr, sehr schöne andere Themes gibt, aber das Risiko ist es mir persönlich überhaupt nicht wert. So wichtig ist das Thema im Endeffekt nicht. Und also, oder man geht halt zu irgendeiner Seite, wo man dann halt mal $20 oder sowas bezahlen muss, um sich eins zu kaufen. Ich gehe mal davon aus, dass da die meisten auch halbwegs sicher von sein werden. Aber so diese ganzen kostenlosen Sachen, so alles, was bei Google ganz nach oben gespült wird, würde ich nicht mit der Kneifzange anfassen. Ja, das ist so das, was ich zum... Aber ich hätte auch gerne, ich hätte mehr Sicherheit gerne für unsere, für die Blogs. Also das mit dem HTTPS ist jetzt, finde ich, jetzt sehr angenehm, weil Safari hat auch angefangen, wenn man Kommentare irgendwie bei uns dann posten wollte, hat Safari auch eine Meldung gezeigt, so, das geht hier gar nicht über HTTPS, willst du das wirklich abschicken, diese Nachricht? Die ist ja gar nicht verschlüsselt und sowas. Und ich dachte, ja, ich muss das mal machen. Und jetzt funktioniert es. Ist sehr schön.
Man muss schon echt sagen, also ich war da ja auch ein bisschen skeptisch, aber wenn Edward Snowden irgendetwas bewirkt hat,
ja,
dann nicht im politischen Bereich, wie er, glaube ich, gehofft hat, sondern aber halt in Sachen Encryption und Security hat sich wahnsinnig viel getan.
Mhm.
Also es gibt praktisch überhaupt gar keinen Service mehr, der nicht irgendwie per HTTPS und ausschließlich über HTTPS benutzbar ist, ja.
Mhm.
Und eben solche Sachen wie WhatsApp halt 1 Milliarde Leute mal eben Ende zu Ende verschlüsseln, ja.
Mhm.
Also das sind Sachen, die vorher überhaupt nicht denkbar gewesen wären. Und ich glaube, was so Google geschrieben haben, was sie dort alles an interner Security auch hochgefahren haben, seit sie gewusst haben, dass da irgendwie die NSA sich reingehackt hat, also das ist, glaube ich, auch massiv, ja. Ich glaube, insgesamt hat das die gesamte weltweite IT-Security wahnsinnig gehärtet.
Also ich habe mal
im Vergleich zu vorher.
Ich habe auf einen Apple-Mitarbeiter hat auf einer Black Hat-Konferenz gesprochen.
Auch Apple hat ja auch mega viel investiert in Sachen.
Wie die deine Backups mittlerweile absichern und sowas. Holla die Waldfee. Also das ist was, wo wirklich, also die haben das beschrieben, wie das funktioniert und dass dein PIN-Code und sowas. Also das ist tatsächlich so krass, dass Apple nicht an deinen PIN-Code, also dass Apple Hardware gebaut hat, die verhindert, dass sie selber an deine Backups rankommen. Ohne deinen PIN-Code. Und dass die Hardware so gebaut ist und nicht abgeändert werden kann, dass sie nach spätestens 5 Versuchen oder nach so und so viel Fehlversuchen automatisch dein Schlüssel zerstört und sowas. Nicht nur auf deinem Gerät, sondern tatsächlich auch bei ihnen in der Wolke. Also das ist, ich weiß jetzt leider nicht, wie dieser Vortrag heißt, aber der war, also wenn man so ein bisschen so ein Gefühl,
vielleicht googelt oder.
Genau, wenn man so ein bisschen Gefühl für Sicherheit hat, also Verständnis, soweit will ich gar nicht behaupten, aber so wenn jemand anders einen Vortrag über Krypto hört und man selber so halbwegs mitkommt, dann kann man sich den gut mal geben. Das ist echt sehr, sehr interessant, was Apple da reinsteckt und so weiter und so fort. Das hat mich sehr positiv. Sehr positiv.
Und das ist aber auch etwas, also es wird ja momentan auch gerade wieder viel über Cyberwar geredet,
ja.
Gerade auch wegen der, wie auch immer, der Einflussnahme der Russen und so weiter und so fort in den US-Wahlkampf etc. Und dass das jetzt in Deutschland auch angeht. Ich glaube ja, dass der Cyberwar nur einfach, weil es geht, kein Cyberwar sein wird von Staaten, sondern jedenfalls nicht ausschließlich von Staaten, sondern dass halt extrem viele Actor, also Non-State-Actor und sonstige Entitäten da mitspielen. Also was ja schon der Fall ist. Ne? Also kriminelle Hackergruppen, die aus kommerziellem Interesse sind, irgendwelche Script-Kiddies, irgendwelche sonstigen Leute. Im Endeffekt herrscht dort die ganze Zeit schon ein Krieg, aber es ist halt kein Krieg, sondern es ist ein Bürgerkrieg im Endeffekt. Ja, also Cyberwar wird ein Bürgerkrieg werden oder ist ein Bürgerkrieg, ja. Und Wobei die, sag ich mal, die State Actors sind halt einfach nur die größten Player da drin, ja, mit den meisten Ressourcen.
Wobei die Ressourcen in erster Linie finanziell, die können sie halt verteilen. Also sie können dieses Ökosystem am Leben erhalten, indem sie hin und wieder mal ein bisschen Geld reinpushen und sich halt die Informationen, die sie brauchen, oder sie kaufen sich ihre Armeen, wie sie gerade brauchen.
Genau. Aber auf jeden Fall sind es nur, aber man braucht ja einfach nicht viele Ressourcen, um da mitzuspielen. Man muss halt ein bisschen was wissen.
Fängt immer davon ab, was man braucht.
Einen Rechner, der am Internet hängt. Und dann kann man halt schon eine ganze Menge machen.
Das stimmt.
Und das ist der Punkt, wo ich dann denke, die See da draußen wird rauer, ja. Die wird rauer, auch gerade bei dem aufgeheizten Klima. Und ich glaube, ein Hacker, der irgendwie so aufgepeitscht ist, wie das irgendwie so ein normaler Pegidist ist in den Facebook-Kommentaren, ja, der ist auch ordentlich motiviert, ja, irgendwie in dein System reinzukommen. Und der braucht auch keine große Bezahlung dafür, ja. Der braucht auch keinen Auftrag von irgendeinem Government, um dich zu hacken oder sowas. Sondern das macht er einfach, weil du halt was Falsches im Internet geschrieben hast, sag ich mal, ja. Und ich glaube, das ist das, wo wir hingleiten und immer mehr hingleiten. Und ich glaube, dass es dahin gehen wird, dass wir alle irgendwann einen Zufluchtsort finden müssen. Also das Paradebeispiel ist ja dieser Brian Krebs, der Krebs und Security gemacht hat und dann in diesen schon immer irgendwie mit DDoS-Angriffen bombardiert wurde und deswegen schon bei Akamai gehostet war. Und bis Akamai ihn halt gedroppt hat und er dann irgendwie zu Google Shield gegangen ist, ja. Und so wird es uns allen gehen und so wird es sogar Staaten gehen, das habe ich, glaube ich, im letzten Podcast schon gesagt, sogar Staaten gehen, dass die alle irgendwann zu den großen Plattformbetreibern gehen werden, um sich dort sozusagen unter die Security-Haube zu begeben.
Na, das sind ja auch dieser große DIN-Angriff, also auf diesen einen DNS-Anbieter, wo ja das halbe Internet lahm lag, inklusive Amazon und Akamai, glaube ich, auch und sowas, weil halt all ihre DNS-Server ausgefallen waren und wegen eines ganz massiven Angriffs. Das kann nicht mehr, bei Weitem nicht mehr jedes Script-Kiddy. Das ist, da steckt ein, ich sag jetzt keinen.
Das soll ein Script-Kiddy gewesen sein. Das soll ein Script-Kiddy gewesen sein.
Also da habe ich bisher noch nichts. Also das ist sowas, da möchte ich jemanden hören, der, also da möchte ich mehr.
Ja, aber ich habe da tatsächlich irgendjemand. Ich habe vergessen, wo ich das gefunden habe. Aber irgendeine Nachricht gab es dort, die gesagt haben, ja, das war so ein Script-Kiddy. Das war ja auch eben mit diesen gehackten IoT-Geräten, diesen CCTV-Kameras und sowas.
Stimmt,
und
so war das.
Komischen Router-Geschichten. Die halt alle mit, also der Punkt war ja auch der, die haben ja dieses Rootkit da analysiert, das halt auf diesen ganzen Systemen am Start war. Und ich sag mal so, diese Systeme waren halt alle irgendwie ein total Billo OS, ja. Das war so ein total offenes Billo OS, das irgendwie Tausende von IoT-Geräten hatte. Und die und das Rootkit, das das angegriffen hat, war super billig. Das war wirklich, das war Script-Kiddy-Niveau. Also da waren auch Fehler drin, also Programmierfehler, die wirklich haarsträubend waren. Hat aber trotzdem irgendwie mit Ach und Krach funktioniert. Und das heißt mit anderen Worten, das war gar keine sophisticated Angriff, sondern es war einfach irgendwie ein Rootkit, das sich sehr erfolgreich durch die schlechte Security hat verbreiten können. Und auf einmal standen halt irgendwelchen Holla die Hose irgendwie plötzlich Bot-Armeen zur Verfügung, die noch keine Welt gesehen hatte.
Ja, also wo ich jetzt immer sage, naja, bloß weil du jetzt nicht den super sophisticateden Zero Day brauchst, um das zu machen, heißt das ja nicht, dass das nicht trotzdem von einem Profi gebaut worden ist. Also wenn es das tut, dann schreiben, also ich habe den Code von Profis gesehen und gelegen und gerade so Hacker, die ja tendenziell eher Wegwerfcode schreiben, da ist das jetzt nicht wirklich weit weg von einem Script-Kiddies oftmals. Also das ist insofern, bloß weil Fehler im Code sind, sage ich nicht, dass das automatisch ein Script-Kiddy war.
Ich habe es jetzt auch nicht selber analysiert, das waren halt so die Einschätzungen von anderen.
Aber auf jeden Fall war das war eine sauspannende Sache. Es gab ja auch noch in Deutschland, gab es ja auch noch diesen wunderbaren Fall, wo das halbe Telekom-Netz ja plötzlich an einem Wochenende mal ausgefallen war. weil auch irgendein Rootkit auf Speedport DSL-Routern freigelaufen war, weil die Telekom halt irgendwann mal entschieden hat, ach, diese Sicherheitslücke, von der wir da mitbekommen haben, die betrifft, ach, das, was ist denn das, die aktualisieren wir mal nicht, da so viel Arbeit machen wir da nicht mal rein. Hat ja auch keinerlei Konsequenzen gehabt, offensichtlich für die Telekom. Also ich weiß nicht, ob, ich hoffe mal, man hat ein bisschen daraus gelernt, weil das war definitiv, euer gesamtes Netzwerk hat lahmgelegt, weil ihr auf eine Sicherheitslücke nicht geachtet habt. Weil ihr gesagt habt, ach, sind doch nur die billigen Plaster-Router, stellen wir denen halt einen neuen Router hin, wenn sie sich beschweren. Was sie ja dann nicht machen. Aber haben wir nicht so viel Arbeit mit. Und das ist halt sowas, was die, wo auch große Player eben wie die Telekom offensichtlich das nötige Feingefühl fehlt, sich da ein bisschen gegen zu schützen. Das ist immer wieder das Faszinierende. Ich meine, dass meine Oma ja das jetzt nicht auf die Reihe kriegt, oder mein Vater, das ist ja das eine, aber es sind ja auch oft das mal große Player. Wegen Passwortmanager vorhin, da fällt mir noch was ein, weil nämlich in den Kommentaren bei dir ging dann nämlich auch die Diskussion los, dass jemand meinte so, ja, aber dann kann es ja auch ein Zero-Day geben für meinen Passwortmanager etc. pp. Und dann stehe ich ja noch blöder da, darum, tot den Passwortmanagern, sie machen eigentlich alles nur unsicher. Das ist in etwa so tauglich, diese Argumentation, wie ich lasse meine Kinder nicht impfen, weil wer weiß, was denn in diesen ganzen Impfmitteln drinnen steckt. Passwort-Reusage ist ein Problem, das tagtäglich existiert und tagtäglich ausgenutzt wird und ein Standard-Angriffsszenario ist und damit macht ihr euch angreifbar. Passwortmanager, ich habe nicht einen Fall gehört, dass ein Passwortmanager im großen Stil irgendwie die Passwörter abgefragt worden sind. Ich habe nicht gehört, dass der Krypto-Standard, der zum Beispiel hinter OnePassword steht, geknackt worden ist. Das heißt nicht, dass es nicht der Fall ist. Es gibt auch ganz unfassbar unsichere Passwortmanager, zum Beispiel der früher mal in Firefox eingebaut worden ist. Ich weiß nicht, ob sie ihn immer noch verbauen, insofern lehne ich mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, aber früher waren die Passwörter in Firefox, die standen einfach in einer TXT-Datei, die auf deiner Festplatte rumlag. Das war der Passwortmanager in Firefox. Also Pi mal Daumenregel, wenn ihr OnePassword nutzt, und ihr beim Start, als Passwortmanager und ihr beim Start nicht nach einem Passwort gefragt werdet, dann hat Firefox auch kein Passwort. Vielleicht haben sie so ein Keychain abgespeichert, haben sie damals nicht genutzt. Aber
ganz kurz.
Ja?
Ich finde die Debatte insofern relevant, weil, wie Mapp mal schön sagte, Crypto is bulletproof until it isn't.
Ja.
Und das heißt also, natürlich ist nicht auszuschließen, dass in jeder Krypto irgendwann eine Vulnerability entdeckt wird, die Mathematik vielleicht sogar kaputt ist oder sowas irgendwie, weil das irgendjemand ein Verfahren entdeckt, wie man doch irgendwie schnell die Faktoren von Primzahlmultiplikation ausrechnen kann. Aber wir haben dann das Problem, ne? Also beispielsweise, wenn du zum Beispiel halt so TrueCrypt nimmst, um deine Festplatte zu verschlüsseln oder wie auch immer. Nehmen wir an, ja, irgendwie die Leute, das FBI hat deine Festplatte, die liegt dann erstmal im Regal, da kommen sie nicht ran, ja, weil TrueCrypt, aber dann kommt dann irgendwann nach 10 Jahren halt die Vulnerability um die Ecke und auf einmal sind die ganzen Daten da. Das heißt, also alle Daten, die dann halt sozusagen schon in den Händen anderer Leute sind, die du eigentlich mit der Verschlüsselung hast beschützen können, sind dann auf einmal kompromittiert.
Also das ist, das stimmt. Verschlüsselungsmechanismen, das ist nicht nur, dass man drauf hoffen kann, sondern da kann man sich ziemlich gut drauf verlassen.
Ja, halt.
Nach 20 Jahren oder sowas sind die durch.
Was?
Ah, scheiße. Internet ist irgendwie.
Hörst du mich noch?
Ja, ich höre dich. Irgendwie ist mein Internet hier gerade extrem wackelig.
Na gut.
Bist du noch da?
Ja, ich bin noch da.
Okay, dann probieren wir es mal weiter. Also man kann sich darauf verlassen, fast, dass nach 10, 20 Jahren so ein Verschlüsselungsalgorithmus dann plötzlich unsicher ist.
Einfach, weil die Rechner schneller sind, meinst du jetzt?
Weil die Rechner schneller sind und weil Mathematiker halt, schlaue Mathematiker dran setzen, die dann doch wieder irgendeine Sicherheitslücke entdecken und sowas. Das ist ja auch, so Kryptoalgorithmen sind ja auch nie beweisbar. Das ist ja auch mal das Lustige. Das ist ja nicht, dass irgendjemand, ein Mathematiker, die beweisen kann, dass das, sondern das ist ja einfach, ja, wir haben einfach viele. Im Wesentlichen sind all diese Krypto-Algorithmen. Wir haben viele Sachen, die wir bisher noch nicht geknackt haben, gegen die Wand geschmissen und dann durcheinander gemischt und hoffen, dass es halbwegs sicher ist. Und Was dann auch dazu führt, dass wenn sie dann geknackt werden, meistens, also es ist eigentlich nie so, dass von 0 auf 100 sozusagen, dass bis jetzt war es sicher und jetzt kann es jeder drauf zugreifen, sondern eigentlich ist es immer so, dass ja vorher hätte man halt 100 Millionen Jahre rechnen müssen, um es zu knacken. Wir haben es jetzt um den Faktor 100 unsicherer gemacht, das ganze System. Darum braucht man nur noch eine Million Jahre, um das Passwort zu knacken.
Eine Million Jahre?
Naja.
Ich muss mich drauf vorbereiten.
Was dann halt, wenn man dann sagt, wenn die
ja,
Computer weiterhin exponentiell schneller werden und wenn man dann sagt, okay, ich kann mir auch mal eben bei Amazon für ein paar Stunden 100.000 Rechner zusammenklicken und so, dann, also dass es dann plötzlich realistisch wird. Also das ist eigentlich der Punkt, auf den alle immer nur warten, dass ein Angriffsszenario realistisch wird. Das heißt dann aber immer noch nicht, dass deine Festplatte, also erstmal muss dann jemand deine Festplatte schon mal rumliegen haben oder deine Daten rumliegen haben irgendwo und dann müssen die auch noch entscheiden, so, diesen Rechenaufwand, den es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit immer noch bedeutet, ist es auch wert. Und das ist was ganz anderes als, hey, guck mal, hier ist dein Passwort geleakt, ich probiere mal aus, ob das auch bei Flickr funktioniert oder bei Twitter oder weiß der Teufel was wo.
Ich wollte trotzdem gerade die Geschichte von ja. WikiLeaks erzählen, wie WikiLeaks damals, also als sie damals die großen, die Manning-Dateien, also genau, wir müssen ganz vielleicht mal kurze Jubelnachricht, Chelsea Manning
oh, ja.
wird begnadigt, yeah, ja,
nicht begnadigt, geil. Begnadigt,
nee. Begnadigt, doch, wird begnadigt.
Nee, nicht begnadigt, sondern die Strafe wird runtergesetzt.
Das ist ja eine Begnadigung.
Nee.
Das ist eine Begnadigung.
Nee.
Doch.
Nein.
Natürlich ist eine Begnadigung.
Nein, es gibt
eine Begnadigung der meisten Fälle, denen sie angeklagt ist.
Nein. Es ist einfach so, ihre Strafe wird runtergesetzt.
Es gibt, ja, klar, aber es ist eine Begnadigung.
Nein. Es ist ein expliziter Unterschied. Obama hat irgendwie 60 Leute hat er begnadigt und 250 Leute hat er die Strafe runtergesetzt. Chelsea Manning ist eine davon. Darum bleibt sie auch noch bis Mai, muss jetzt noch im Knast bleiben, zum einen. Und zum zweiten wird sie halt eine Vorstrafe behalten, weil es ist einfach nur ihre Strafe verkürzt worden. Begnadigung hieße, dass sozusagen, wir haben dich zu Unrecht verurteilt. Nee. Du bist, doch.
Unrecht, das ist...
Ja, ja. Das ist übrigens auch die Variante, auf die sich jetzt Assange rausredet. Weil er hat ja gesagt, ja, wenn Obama Chelsea Manning begnadigt, dann gebe ich mich freiwillig in amerikanische Gefangenschaft. Und jetzt sagen alle, guck mal hier, und jetzt hat sein Anwalt eine Nachricht verfasst, nämlich, wo drinnen steht, ja, aber Chelsea Manning ist ja gar nicht begnadigt worden, sondern nur die Strafe runtergesetzt worden, das Strafmaß. Hm. Ja, okay, aber es ist.
Also es ist keine Begnadigung.
Okay. Es ist keine Begnadigung.
So gut Englisch kann ich dann doch nicht, das ist dann gut. Aber was ich sagen wollte, also
als sie kommt frei.
Die ganzen Manning-Dokumente bekam, ja, hat Julian Assange Folgendes gemacht. Er hat dann Medienpartner gesucht und um diese Medienpartner zu finden, hat er alles in eine große ZIP-Datei gepackt, die ganzen Daten von Manning, hat sie gezippt und hat die ZIP-Datei verschlüsselt, hat die ZIP-Datei auf den WikiLeaks-Server getan. Und wenn er sich dann mit Journalisten getroffen hat, ihnen von den Daten erzählt hat, hat er ihnen dann ein Passwort gegeben. Also einen Link und ein Passwort. Ja? Mhm. Und das Ganze war auf einem versteckten Verzeichnis, sodass man das auch nicht sozusagen von außen sehen konnte. Auf jeden Fall ist er so rumgetourt und hat eben mit den Journalisten angebandelt. Und wir erinnern uns, dann gab es nach den Veröffentlichungen, gab es dann eine... so eine Retaliation von der US-Regierung, wo sie den DNS-Server von WikiLeaks, also den DNS-Betreiber von WikiLeaks aufgefordert haben, die Zusammenarbeit mit WikiLeaks aufzugeben. Könnt ihr euch vielleicht noch dran erinnern. Und dann war WikiLeaks down und dann gab es dann diesen großen Aufschrei, oh, und wir müssen das jetzt irgendwie alles kopieren, also haben halt ganz viele Leute, so Leute aus der Hacker-Szene und so, haben dann halt irgendwie den WikiLeaks-Server gespiegelt. Mhm. Also einfach komplett eine Kopie gezogen und nochmal irgendwie auf einer anderen Website, also wie
ich
glaub, Tausende.
Ich BitTorrent verteilt dann, damit das...
Das sind Tausende von Mirrors dann gewesen von WikiLeaks, so als so Barbara Streisand-Effekt. Was das Interessante daran war, dass dann halt plötzlich natürlich auch jeder diese Datei hatte. Also diese 7 Gigabyte große WikiLeaks-ZIP-Datei verschlüsselt, ohne das wahrscheinlich zu wissen. Ja, waren die auch mit drauf auf den Servern. Und dann passierte ja aber Folgendes, dass dann halt dieser dieser Guardian-Journalist, der dann halt 2012 mit WikiLeaks, also der dann mit WikiLeaks auch zusammengearbeitet hat, dann ein Buch darüber gefasst hat, ja, also ein Buch über WikiLeaks und die Zusammenarbeit mit denen. Und er hat dann halt tatsächlich eins der Kapitel, hat die Kapitelüberschrift des Passwortes von dieser Datei.
Oh.
Und er hat halt gedacht, ja, irgendwie, das ist ja jetzt kein Problem, weil das ist ja sicherlich schon längst runter die Datei oder jetzt das Passwort geändert oder sowas, ja, irgendwie. Aber er hat natürlich nicht damit bedacht, dass halt irgendwie tausende von Leuten eine Kopie von der Datei hatten, so, ja. Und das ist halt diese Situation. Das heißt also, du hast irgendwie zu einem Zeitpunkt, wo du denkst, dass es sicher ist, eine verschlüsselte Datei, die du irgendwie überall spreadest, ja, ist ja sicher. Und dann aber, wenn plötzlich eine Vulnerability ist oder ein Passwort leakt oder wie auch immer, dann hast du plötzlich keine Chance mehr, irgendwas zu machen. So.
Klar.
Und das ist halt WikiLeaks. Das ist WikiLeaks. Das ist Julian Assange auch passiert. Das erzähle ich immer schön in meinen Vorträgen zu Kontrollverlust. Das ist immer eine schöne Episode.
Ah, ja, das ist natürlich tatsächlich ganz schön. Ja, also das ist das mit Chelsea Manning jetzt nochmal. Ich finde es super, dass das passiert und so weiter und so fort. Ich finde, es hätte viel früher passieren können. Ich finde, es wäre fast ein Grund gewesen, warum man hätte Obama schon nach 4 Jahren abwählen können. Dann hätte er vielleicht hier schon vor 4 Jahren begnadigt gehabt. aber auf jeden Fall, ich finde es doof, dass er überhaupt in den Knast kam, aber ich finde es gut, dass er jetzt wenigstens raus ist. Hoffentlich bald.
Nee, das finde ich auch eine gute Nachricht auf jeden Fall.
Von den Leuten, die
übrigens... Es gibt jetzt ja viele Leute, die sagen, ah, hier, aber was mit Edward Snowden und so. Und ich sag mal so, ja, ich finde, ich ganz ehrlich, ich würde auch gut finden, wenn er begnadigt würde. Ja. Aber ich kann ganz ehrlich verstehen, dass das nicht tut. Weil in der Situation, die momentan herrscht und wie sich das so gezeigt hat, würde ich Snowden anstelle von Obama nicht trauen, sag ich mal. Ja, also der sitzt da halt in Russland, keiner weiß, was er da macht und wie er da hingekommen gibt, da gibt es ja auch unterschiedliche Theorien zu und inwiefern er mit den Behörden dort kooperiert oder kooperiert hat und so weiter und so fort, das ist alles sehr, sehr unklar. Man muss sich da auf Snowdens Wort selber verlassen und wenn du einen Ex-NSA-Mitarbeiter hast, der dich halt ordentlich von oben bis unten beschissen hat, dann ist es nicht eine große Vertrauensbasis, die du da hast, jedenfalls nicht als amerikanischer Präsident und da wäre ich auch sehr vorsichtig, ganz ehrlich.
Ja, also ich sehe einen Unterschied zwischen Chelsea Manning und Snowden und ich glaube, das ist auch der Unterschied, warum sie freigekommen ist und er nicht. Aber ich glaube, ich wünschte, er hätte es getan und ich glaube, das könnte man auf eine Art machen, die sicher ist. Und diese Ausrede mit, ja, ich kann Snowden ja nicht begnadigen, weil er sich gar nicht gestellt hat und weil gegen ihn kein Prozess läuft, das ist, glaube ich, nachweislich Blödsinn, soweit ich gehört habe.
Von das sagt ja auch keiner. Also
doch, das war
in der Obama-Regierung kam jetzt irgendwie, hat keinen Antrag gestellt.
Keinen Antrag gestellt. Das ist, ich meine, man muss doch da keinen Antrag stellen. Es gibt, es, also.
Soweit ich weiß, man kann dort zumindest einen Antrag stellen.
Es gibt wenige Gesetzestexte, die so deutlich sind, wie das. Aber die steht nicht da drin, der Präsident darf jeden begnadigen, der vorher einen Antrag 35b ausstellt.
Ich glaube, er kann jeden begnadigen, das ist richtig, aber die haben, glaube ich, ein formales Verfahren, wie man sich dafür bewerben kann.
Ach so.
Und Manning hat sich dafür beworben und Snowden nicht.
Ja, finde ich trotzdem ziemlich vorgeschoben. Also wenn Obama gewollt hätte, hätte er Snowden begnadigen können. Ich glaube nicht, dass irgendwie jemand den Eindruck hatte, dass Snowden nicht begnadigt werden möchte. Ich glaube nicht, vorgeschoben ist.
Glaubst du, wenn, also nehmen wir mal an, Obama hätte Snowden begnadigt. Das hätte ich übrigens sehr gerne gesehen, auch alleine deswegen, weil ich wirklich mich frage, ob die Russen ihn gehen lassen würden, wenn er gehen wollte.
Ach so, okay.
Also, da bin ich mir absolut nicht sicher. Also, ich würde fast dagegen wetten, ja. Ich wette, wenn, auch wenn Deutschland ihm Asyl gewähren würde oder was weiß ich, ja, irgendwie, ich glaube, die Russen würden ihn da nicht wieder weglassen.
Ja, okay, die Frau und die Kinder sind, das Kind ist gerade wieder gekommen. Darum werde ich jetzt.
Schöne Grüße.
Ja, wir müssen auch langsam mal Schluss machen, weil ich muss dann, die Anna will dann nämlich weg und ich muss dann auf das, muss dann den Schlaf des Kindes überwachen.
Dann haben wir ganz viele Sachen ja gar nicht mehr geschafft, aber gut.
Wie das halt so ist. Aber wir sind jetzt seit 2 Stunden dabei. Ist ja auch eine ganze Weile. Hättest du nicht ganz am Anfang die 5 Minuten damit verbracht über, nein, alles gut. Wir haben doch noch nie alle Themen geschafft.
Das stimmt. Sagen wir mal kurz, was wir hätten noch machen wollen. Die total simple Erklärung, warum Trump gewonnen hat.
Stimmt.
Das hast du übersprungen. Was als nächstes in den USA passiert, Krankenversicherung, Außenpolitik, Krise der linken Parteien, Intoleranz der Toleranten am Beispiel Böllern an Silvester, Big Data im Bundeswahlkampf. Wollen wir irgendetwas davon noch machen?
Soll ich mal eine einfache, simple Erklärung machen, warum Trump gewonnen hat?
Ja, mach mal.
Also es ist natürlich so eine...
Ich werde natürlich widersprechen, aber... Ist
klar. Natürlich wirst du widersprechen. Ich sage auch nicht, dass das die einzige Erklärung ist, wieso Trump gewählt worden ist oder sowas. Aber es hat mich irgendwie wie ein Stein getroffen und Großteil der Kritiker hat doch recht. Und zwar, ich glaube, es ist einfach die Angst vor dem sozialen Abstieg, die Trump hat gewinnen lassen. Und das kann ich auch ein bisschen begründen. Es gab nämlich im letzten Wahlkampf gab es 2 Kandidaten, die das als Thema hatten, ganz wesentlich. Der eine war Bernie Sanders, der für den sozialen Ausgleich stand. Und halt Trump. Trump halt mehr auf eine Art und Weise, wie wir es als Linke nicht gehört haben, aber wie es durchaus bei den Leuten angekommen ist, nämlich eben mit Kohle Arbeitsplätze wieder schaffen und Automärkte und Strafzölle und diese ganzen Sachen. Und beide dieser Kandidaten waren unerwartet beliebt und hatten unerwartet viel Erfolg im Vergleich zu den ganzen etablierten anderen Kandidaten. Und der eine ist dann aus dem Prozess ausgeschieden. Kann man sich jetzt sicherlich streiten, ob zu Recht oder zu Unrecht, ob da Clinton irgendwas gekungelt hat oder nicht. Und der andere hat es halt dann gemacht. Und das ist, glaube ich, der Grund, also ja, der Hauptgrund, warum Trump gewonnen hat. Ich habe nämlich mittlerweile einige Interviews auch gelesen, dass auch gerade in Regionen, in denen zum Beispiel Kohle abgebaut wird, hier in den USA, Leute, die seit Jahrzehnten Demokraten gewählt haben, die Obama gewählt haben, bei denen es jetzt wirklich schwer vorzustellen ist, dass die über Nacht zu erklärten Rassisten geworden sind, dass die sagen, ich lehne zwar alles ab, was Trump sagt und wofür er steht, aber er hat gesagt, er sorgt dafür, dass die Kohlearbeitsplätze nicht wegfallen und ich brauche diesen Arbeitsplatz, weil ansonsten bin ich arbeitslos. Und darum habe ich ihn gewählt. Und das ist was glaube ich, was auch die Linke in Europa sich gut anschauen sollte. Ich fürchte, sie wird es nicht tun. Und können wir gerne, also warum, das ist natürlich die Frage, warum, also Clinton war halt, zum einen war sie Teil des bisherigen Establishments, zum zweiten war ihr Wahlkampf relativ, war halt, das hat Peter Thiel in diesem Interview gesagt, sehr positiv angelegt, also so, hey, eigentlich ist alles gut und das halt in einer Zeit, wo relativ viele Leute das Gefühl haben, dass nicht alles gut ist, auch wenn es der Wirtschaft gut geht und so weiter und so fort, dass es ihnen persönlich halt nicht gut geht und dass sie selber Angst vor dem Abstieg haben. Und das zweite ist, dass halt Clinton das schon dadurch nicht glaubwürdig war, dass sie halt einen Kandidaten in der eigenen Partei hatte, der das glaubwürdiger repräsentiert hat. Und Clinton hat sich zwar durch die Bernie Sanders ein bisschen nach links verschoben, aber offensichtlich nicht stark genug und weit genug, um das, um im Endeffekt die Wahl zu gewinnen, auch wenn es knapp war.
Ja, es ist, also man kann ehrlich gesagt, ich finde ja auch, es ist immer schwierig so mit, das weißt du ja auch, also es ist halt monokausale Geschichten,
klar,
ist überhaupt keine Rolle. Ne? Aber dass das eine Rolle spielt, ist glaube ich relativ offensichtlich, will ich überhaupt nicht sagen. Es gab so viele Faktoren am Ende des Tages, wo es dann so schief gegangen ist, ja, hat natürlich jeder eine Theorie und ich glaube, jede Theorie ist auch irgendwie richtig, ja, und hat auch mit dazu beigetragen. Und gerade bei so einem knappen Ausgang gibt es auch praktisch, hat jedes Fünkchen auch tatsächlich entscheidend beigetragen. Mhm. Ne? Also das ist eben immer der Punkt.
Naja, aber ich glaube, das ist auch was für die nächsten Wahlen in Deutschland. Also ich weiß nicht, also ich meine, die AfD, gerade jetzt mit Höcke, da ist ja jetzt wirklich langsam schwer zu argumentieren, dass das nicht einfach Nazis sind. Aber es gibt halt, man muss halt immer bedenken, dass es wie bei diesen anderen Diskussionen auch ist, es geht halt um Argumente. Und wenn die Leute das Gefühl haben, dass es ihnen schlecht geht und die eine Seite sagt, nee, eigentlich geht's dir gar nicht schlecht, du bildest dir das nur ein, und die andere Seite sagt, ja, es geht dir schlecht wegen der ganzen Ausländer, dann sind halt die Leute offensichtlich dazu geneigt, den Leuten zu glauben, die sagen, es sind die Ausländer. Und ich sehe es so ein bisschen, und ich glaube, die Linke sollte langsam mal anfangen. Ich habe das neulich, also ich meine, die SPD, das war echt irre. Ich habe hier mit Dörner, wie heißt der mit Vornamen? Stefan Dörner. Döner heißt er auf Twitter. Der irgendwie so ein bisschen nicht mal diskutiert, sondern im Wesentlichen, also er hat halt geschrieben, ja, es ist der Wille der oder der Fetisch der ist bei der SPD, der Erwerbstätigkeit den muss sie endlich mal ablegen, und ich habe dem zugestimmt, und dann sind wir von irgendjemand von der SPD so ja, aber wenn ihr mal euren Arbeitsplatz verliert, dann das ist doch überheblich und so weiter und so weiter und so fort, und diese Tatsache, was glaube ich auch vielen Leuten, mit die diese Arbeitsplätze haben, durchaus bewusst ist, nämlich dass Leute, die in der Kohleindustrie arbeiten, also die Kohle abbauen, dass denen klar ist, dass das nicht mehr lange gut gehen wird. Und dass Autofahrer, ich meine, wenn jetzt wirklich durch selbstfahrende Autos demnächst hier in den USA über einen längeren Zeitraum 4 Millionen Arbeitsplätze verloren gehen, dann sind diese Leute arbeitslos, und die werden nichts Neues finden. Das ist ja mal so diese Theorie, ja, dann entstehen neue Arbeitsplätze und so weiter und so fort. Aber die entstehen halt doch nicht. Und wenn, dann sind sie oft deutlich schlechter bezahlt, weil es dann eher Hilfsjobs sind und nicht dazu geeignet. Also die Leute haben zu Recht Angst, diese Arbeitsplätze zu verlieren. Und die Linke sehe ich im Augenblick, also...
Aber ganz kurz, da muss ich nochmal einhaken, weil ich glaube, da muss ich ganz kurz zumindest als Advocato Diaboli auf Seite des SPD-Menschen mal mich kurz stellen, weil das, was du sagst, ist das, was er versucht zu sagen. Ich glaube, es ist verkürzt, wenn man sagt, irgendwie, dass mit dem Jobverlust nur das Einkommen bedroht ist und dass das große Problem ist. Sondern was, glaube ich, mit einhergeht, ist tatsächlich, dass wir aus dieser Arbeitsdenke und der Arbeitsgesellschaft heraus auch unseren persönlichen Wert, also auch gerade in den unteren Schichten, auch gerade in den unteren sozialen Schichten, wird der eigene persönliche Wert als sozusagen Teil der Gesellschaft durch das Arbeiten erlebt.
Ja.
Und die Angst, den Job zu verlieren, heißt eben nicht nur, ich verliere mein Einkommen, sondern es heißt auch, ich verliere meinen Status und meine Relevanz innerhalb des gesellschaftlichen Gefüges. Und
Angst vor dem sozialen Abstieg.
Genau, und das ist eben, der Angst vor dem sozialen Abstieg ist eben nicht nur ein ökonomischer, sondern es hat auch eben sowas mit diesem Selbstbild zu tun. Und ich glaube, das ist was dieser SPD-Mensch dort halt darauf aufmerksam machen.
Glaube ich nicht, weil genau auf den Punkt habe ich nämlich probiert zu sagen, wir müssen da, also hatte ich nicht das Gefühl. vielleicht hatte das
dann... Ja, aber wäre ein gültiges Argument gewesen.
Wäre eventuell ein gültiges Argument. Sehe ich aber genauso wie du. Ich glaube, dass wir leben in der absurden Situation, dass wir eigentlich, dass sich vielleicht in einigen Jahren, zumindest für einen Großteil der Menschheit, der ewige Menschheitstraum, nicht mehr arbeiten zu müssen und trotzdem gut leben zu können, theoretisch erfüllen können wird, falls es nicht sogar schon der Fall ist. Wir haben aber noch nicht die Gesellschaft geschaffen, in der das dann tatsächlich möglich ist. Und das setzt zum einen voraus, dass man bereit ist, Gelder entsprechend umzuverteilen. Das ist im Zweifelsfall, glaube ich, tatsächlich noch das kleinere Problem zu lösen. Aber das größere ist, glaube ich, auch, was du schreibst, das kulturelle, das soziale Problem, dass sich Menschen über Arbeit definieren, dass der Wert eines Menschen darüber definiert wird, dass er arbeitet und dass Nichtarbeiten als etwas Schlechtes gilt. Und da müssen wir einen ganz massiven Kulturwandel hinkriegen. Das wird eine Herkulesaufgabe, glaube ich. Aber trotzdem oder umso mehr müsste man dieses Problem angehen. Und im Augenblick sehe ich da nicht viel. Sagen
ja,
so.
Ja. Also ich meine, es gibt diese Diskussion über das Grundeinkommen, die mittlerweile dann doch echt extrem an Fahrt zugenommen hat.
Ja, das stimmt.
Jahre. Das ist echt krass. Also mittlerweile redet eben Silicon Valley darüber, die Parteien reden darüber, in verschiedenen europäischen Ländern gibt es Pilotprojekte, es gibt eine wirklich ausgewachsene gesellschaftliche Debatte darum, und zwar durch alle Teile der Gesellschaft. Und das ist schon mal eine gute Sache, weil sich mit diesem Grundeinkommen natürlich immer genau diese Frage verknüpft im Sinne von, was bedeutet Arbeit fürs Leben oder wie definieren wir auch Arbeit, wie definieren wir gesellschaftlichen Wert? Es wird manchmal, finde ich, auch gerade von den Grundeinkommensbefürwortern zu unreflektiert geführt, im Sinne von, wieso ist doch total super, wenn niemand mehr arbeiten muss und,
ne?
Und dieses Problem, das wir gerade angesprochen haben, noch nicht so richtig gesehen wird oder noch nicht so richtig zumindest adressiert wird, weil ich halte das wirklich für ein überhaupt nicht einfach zu lösendes Problem. Kulturelle Praxen und kulturelle Wertesysteme sind etwas sehr, sehr Altes und Langgewachsenes, was man nicht einfach eben so per Dekret verändern kann.
Ja.
Und ich glaube, da muss noch echt viel Diskurs den Fluss runterfließen, bis wir da ankommen.
Vielleicht braucht es auch einfach Generationen. Also das ist, vielleicht ist das auch gar nichts, was man so, dass man in die Leute reinkriegen kann oder sowas. Vielleicht ist es auch einfach, dass eine Generation heranwachsen muss und die nie anders gelebt hat und die das dann hoffentlich von sich aus anders hinkriegt oder eben eine Revolution macht und die alten Säcke überzeugt, dass sie doch durchaus Recht haben kann oder sowas. Ja, ohne Frage.
Das Problem ist, dass die alten Säcke gerade eine Revolution machen.
Ja. Und ich sehe auch, ich habe halt bei dieser ganzen, im Augenblick, so habe ich es auch lange gesehen, muss ich sagen, aber so bei dieser ganzen Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen, das wird immer noch so ein bisschen, wird im Augenblick so behandelt wie so ein nice to have. Und ich glaube aber, das ist, dass diese
Necessity.
Das ist Necessity, um Staaten und Gesellschaften am Leben zu erhalten. Und ich glaube, würde so weit gehen zu sagen, dass Brexit und Trump Vorboten dessen sind, was kommt, wenn man dieses Problem nicht bald angeht.
Das ist interessant zu glauben, weil ich meine, wenn du überlegst, du hast ja auch ganz viele tatsächlich ungelöste Fragen bei diesem Grundeinkommen. Ja. Also unter anderem, das spielt dem Ganzen echt ziemlich in die Hände. Du brauchst nämlich eigentlich wieder nationale Grenzen und zwar auch echt gesicherte Grenzen, wenn du das einführen möchtest. Es sei denn, alle Staaten entschließen sich zum gleichen Zeitpunkt gleichzeitig mit allen mit dem gleichen Höhe einzuführen, was glaube ich never ever happen will. Ja, also das ist also, wenn du es irgendwie auf staatlicher Ebene einführen musst, dann musst du auf jeden Fall erstmal wieder deine Grenzen kontrollieren. Das heißt sozusagen, das passt auch irgendwie in den Zeitgeist, ja, in der Hinsicht. Auf der anderen Seite das ist noch ein viel anderes gelöstes, viel ungelösteres Problem, aber wo halt gerade linke, auch marxistische Theoretiker zu Recht darauf zu hinweisen ist, ja, also ganz einfach, wenn wir alle 1.000 Euro mehr zur Verfügung haben, ja.
Dann kosten Mieten einfach 1.000 Euro mehr.
Genau, dann werden die Mieten einfach um 1.000 Euro
gekürzt.
So.
Definitiv ein Problem, ja.
Vielleicht nicht ganz so 100, so nicht so 100%, aber vielleicht irgendwie, aber ich glaube deutlich. Ja.
Das ist was.
Da kann man, glaube ich, von ausgehen, ja.
Also. Das ist was, worüber ich neulich nachgedacht habe. Und zwar, man geht ja immer so davon aus, dass sozusagen automatisch die Leute verdienen mehr, weil ein Produktivitätsgewinn da ist. So hat es ja jahrzehntelang funktioniert. Dein Fernseher kostet plötzlich nur noch ein Zehntel, dadurch hast du quasi.
Hat die letzten 30 Jahre nicht mehr funktioniert.
Also so im Bereich Computertechnik funktioniert es auch noch und es gibt ja immer noch diese Gewinne. Es gibt ja immer noch sehr viele Sachen, die deutlich billiger werden und so weiter und so fort. Das funktioniert.
Genau, aber es bildet sich in dem Preisverfall ab, aber nicht mehr im Lohnzuwachs. Ne?
Ja, genau. Und dass das ja auch. Aber egal, ob man diesen Lohnzuwachs haben wird oder nicht, du hast halt bestimmte Bereiche, auf die das halt nicht zutrifft. Du hast halt Gesundheit, die nicht massiv billiger wird. Du hast Mieten. Also so Mieten ist ja sowieso so eine total flexible Sache. Das hat ja überhaupt nichts mit der Realität zu tun, sondern nur mit Angebot und Nachfrage.
Kannst du im Endeffekt aus dem Nichts schöpfen, ja.
Und in dem Moment, in dem du hast halt Bereiche, wo durch Produktivitätsgewinne Preisverfall möglich ist und Und du hast halt Bereiche, in denen das nicht möglich ist. Und das führt nicht dazu, dass wir mehr Geld haben. Natürlich führt es dazu auch, aber das führt dazu, dass wir in der Lage sind, einen höheren Anteil unseres Einkommens für die Sachen auszugeben, die nicht im Preis verfallen. Ja. Und also ich sag's jetzt mal so, nehmen wir mal an, vor 40 Jahren ist die Hälfte deines Einkommens ist draufgegangen für die Miete und die Hälfte deines Einkommens ist draufgegangen, weil du für einen Fernseher gespart hast. Dann ist das jetzt so, dass du sagen kannst, jetzt kostet der Fernseher nur noch ein Hundertstel von dem, was er damals gekostet hat, sagen wir mal. Und dadurch kannst du dir den sehr locker nebenbei kaufen. Das führt zum einen dazu, wenn der Fernseher nochmal halb so teuer wird, dass du das überhaupt nicht mehr merkst, weil es ist schon mal so scheiße billig. Ja. In dem Moment, in dem sowas, in dem, was nur noch 100 Euro kostet, ob es nur noch 100 Euro oder
50 Euro. Ich überlege mir tatsächlich einen Fernseher zu kaufen. Ich habe seit 15 Jahren keinen Fernseher mehr, aber die sind so billig, dass ich mir
den ja. Und aber die Sachen, die halt, auf die das nicht zutrifft, die nicht durch diese Produktionssachen billiger werden, die werden halt, die fressen dann halt dein gesamtes Einkommen auf, also den gesamten Vorteil. Und das merkt man hier in Kalifornien halt sehr deutlich, in San Francisco, wo ich zwar das höchste Gehalt meines Lebens habe, mit großem Abstand und viel, viel mehr verdiene, als ich jemals in Deutschland verdient habe, das aber im Endeffekt zu überhaupt gar nichts führt. Weil die Mieten halt dadurch so explodieren.
Dein Landlord hat viel davon.
Mein Landlord hat relativ viel davon, ja. Und das ist...
Ich habe letztens einen Vortrag von Saskia Sassen gehört, die ja auch so eine Stadtsoziologin ist.
Ja.
Und die hatte halt, deren Hauptthema war eigentlich im Endeffekt zu zeigen, dass ein Großteil der gesamten spekulativen Finanzkapitals, hat seinen Ursprung und seine letztgründliche Verankerung in Immobilien. Also, okay. Dass ein Großteil des gesamten Spekulationsgeldes, das halt mit dem an den Börsen rumhantiert wird,
sind nur Immobilien?
Liegt in Immobilien, ja.
Okay.
Und ich glaube ganz ehrlich, dass wir da ein systemisches Problem haben, dass wir mit den gängigen und vorhandenen wirtschaftlichen Theorien irgendwie noch nicht so richtig erfasst haben, ja. Und an der Stelle könnten wir auch ein bisschen über André Holm sprechen, ne? Das
auch eine interessante
Kause ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie weit André da in seinen Analysen und Vorschlägen und so weiter und so fort gekommen ist, aber ich glaube, er ist dort zumindest thematisch an einer Stelle, die, glaube ich, insgesamt für die Relevanz von weltwirtschaftlicher, aber auch von privater Relevanz, ja, noch total unterschätzt ist. Also einerseits, wie funktionieren Mieten, ja? Hm. Wie funktioniert der Mietmarkt? Weil der Mietmarkt, da wird ja nichts produziert, da wird ja nichts hergestellt, da gibt es keine Effizienzgewinne, wie du richtig sagst, ja. Sondern im Endeffekt gibt es ein Angebot und eine Nachfrage, ja, aber das Angebot ist relativ, aber wir haben halt eine ziemlich krasse Begrenzung da drin, weil es gibt halt nur entsprechend wenig, es gibt halt nur so und so viel Quadratmeter Land, das du vermieten kannst, ja. Und
die Leute wollen alle in die Städte, das ist ja noch das nächste
Genau.
Problem.
Und jeder Mensch muss wohnen,
ja. Ja.
Das ist halt so eine Sache, also jeder ist darauf angewiesen zu wohnen. Also es sind so spezifische Dinge, die diesen Immobilienmietmarkt angehen, die, glaube ich, darauf ausgelegt sind, dass es immer weiter nach oben schraubt, sich immer weiter nach oben schraubt, die Immobilien und sich dann halt so ein Feedback-System gibt von wegen so, ja, Immobilien werden immer mehr wert, deswegen wird immer mehr Geld in Immobilien investiert, weswegen dann aber auch mal wieder die Mieten steigen, weil die Rendite muss natürlich stimmen und sozusagen, und das, du hast so ein selbstlaufendes Feedback-System und vor allem in den Städten. Und es wäre rational, ja, wenn wir alle irgendwie 20 Euro für eine Miete zahlen würden. Warum nicht? Ja, also ich meine, im Endeffekt hat so ein Vermieter, wenn das Haus abbezahlt ist, hat er halt nur noch Wartungskosten, ja, und dann könnte man irgendwie Wartungskosten plus eine Marge drauf machen, dann würden wir alle, keine Ahnung, bei einer Miete von hier in Berlin, keine Ahnung, 120 Euro oder sowas rauskommt.
Ich glaube, ein bisschen mehr wäre es schon. Also das kannst du ja relativ einfach daran sehen, wenn du eine Wohnung besitzt, dann musst du ja trotzdem noch sowas wie eine Miete zahlen, nämlich also keine Miete mehr, sondern sozusagen ein Fonds an, das wird ja auf ein Konto eingezahlt, was dann so für Reparaturen zurückgelegt wird. Das sind so 200, 300 Euro im Monat, glaube ich.
Okay, ja.
Also hängt sicherlich immer von der Wohnungsgröße ab und sowas und auch vom jeweiligen Haus.
Versicherungen, du hast noch Versicherungen, du hast Instandhaltung.
Es gibt Kosten, aber die sind ein Bruchteil dessen, was du an Miete zahlst.
Genau. Also das heißt also mit anderen Worten, das ist relativ, so eine Miete, so ein Preis für eine Miete ist relativ ausgedacht.
Ja.
Beziehungsweise er hat sich halt so ergeben, irgendwie innerhalb des Mietspiegels, innerhalb des Marktes, innerhalb der Angebot, Nachfrage und so weiter und so fort. Weil einmal abbezahlt ist so ein Ding halt einfach abbezahlt.
Mhm.
So, und deswegen ist es halt auch so ein interessantes Spekulationsobjekt. Und ja, also das ist irgendwie, ich glaube, da ist noch echt sehr viel rauszukommen.
Ja, und ich finde ja so Städteplanung auch ganz spannend, weil das ist ein Problem, was du nicht lösen kannst. Die Leute wollen, jeder möchte im Stadtzentrum wohnen in Berlin, jeder möchte eine große Wohnung haben mit Parkett und allem Pipapo. Jeder möchte wenig Miete zahlen und das ist absolut logisch, dass das nicht funktionieren kann. Und die Lösung, die dann sozusagen in den 60ern, 70ern probiert worden ist, ist, man setzt halt alle in Auto und dann fahren alle die ganze Zeit mit dem Auto durch die Gegend, wo wir dann auch irgendwann mal kapiert haben, dass das auch nicht so geil funktioniert. Und dann hast du hier halt süße kleine Städtchen wie San Francisco, wo so relativ viele ein, zwei Familienhäuser rumstehen und wo dann auf einer sehr großen Fläche höchstens zwei, drei Wohnungen sind. Und was sehr schick aussieht und sehr hübsch ist und alles sehr niedlich ist, aber dazu führt, dass die Mieten halt gigantisch in die Höhe sind. Oder du hast halt irgendwelche Plattenbauten, wo die billig sind vom Bauen her und wo du pro Quadratmeter sehr, sehr viele Leute unterbringen kannst, die dann aber von der Wohnqualität her nicht mehr ganz so toll sind oder vielleicht sogar scheiße sind. Und diese ganzen Probleme abzubilden wird schwer. Aber ich fürchte, dass um deutlich höhere Mieten, gerade in Berlin, wird kein Weg vorbeiführen. Und man müsste halt eigentlich, glaube ich, als Stadt auch zusehen, nicht nur zusehen, dass man irgendwie künstlich die Mieten niedrig hält, weil es wollen halt Leute in der Stadt wohnen. Und ich finde es ja auch ganz gut, wenn man sagt, wenn die Leute in der Stadt wohnen wollen, dass sie in einer lebendigen Stadt leben können. Ich finde, man sollte eher probieren, dafür zu sorgen, dass man auch, also dass es kleinere Wohnungen gibt und dass es auch gut möglich ist, mit kleineren Wohnungen zu leben. Also das ist ja, bloß weil du in einer kleinen Wohnung lebst, heißt das ja nicht, dass es dir schlecht geht, sondern du könntest ja dann sagen, was weiß ich was, man macht dafür mehr Parks, sodass man im Sommer öfters mal rausgehen kann und mehr Zeit draußen verbringt. Man könnte irgendwelche öffentlichen Räume schaffen. Man könnte dafür sorgen, dass in Häusern dann zum Beispiel, dass es mehr so große WGs gibt quasi. Also soziales Zusammenleben ein Stück weit neu erfinden. Nicht mehr so dieses, jeder hat so seine eigene Wohnung und kennt den anderen gar nicht, sondern eben einen gewissen Austausch mit anderen Menschen auch da ist und vielleicht auch ein gewisses Sharing an Grundfläche. Und das finde ich eigentlich sind sehr spannende Probleme, die da auf uns zukommen werden und die auch durchaus nach die vielleicht auch Lösungen bieten können, die im Endeffekt mehr Lebensqualität haben, obwohl man vielleicht eine kleinere Wohnung hat.
Ja, also der Markt würde jetzt sagen, also der Markttheoretiker würde jetzt sagen, so, okay, also wenn Berliner Regierung es jetzt schafft, die Mieten niedrig zu halten, dann wird einfach die Sogwirkung das von Berlin halt einfach nicht abreißen, sondern hier kann man für wenig Geld gut leben, würde dann weiter sozusagen das Image von Berlin sein, weswegen dann immer weiter noch mehr Zuzug kommt, was dann eben spätestens dann wieder die Mieten wieder sozusagen, die Wohnungsknappheit wieder erhöht, weswegen die Mieten dann wieder angehoben werden und so weiter und so fort. Und das heißt also mit anderen Worten, dieser Mechanismus, dass jetzt sozusagen die Mieten steigen, würde der Markt, Theoretiker würde jetzt sagen, das ist eher etwas Gutes, weil dann würde sich der Zuzug nach Berlin reduzieren, was dann sozusagen wieder für eine Entspannung auf dem Wohnungsmarkt funktionieren würde.
Mhm.
Ja, also so, das ist ja so die Theorie.
Ja, ich glaube, was passieren würde, wenn man die Mieten künstlich niedrig hält, dass sich Leute mit höherem Einkommen halt, also dass das halt, dass dann nicht über die Mieten geregelt wird, nicht direkt über die Mieten, über die Höhe der Mieten geregelt wird, wie viel, wie, wer die Wohnung kriegt, sondern dass es halt, dass
weil
es halt
Makler dann geht, ne?
Na, ja. Nee, nicht über einen Makler, das ist jetzt verboten.
Das aber ist das, in Hamburg so, ne, übrigens. Du kriegst keine Wohnung in Hamburg ohne Makler. Gibt's nicht.
Da hat sich ja das Gesetz geändert inzwischen. Das war ja hier auch inzwischen so, ja. Und zwar haben sie das geändert, dass das Beauftragerprinzip, also nämlich war das so, dass das übliche Verfahren, was eigentlich alle gemacht haben, war, der Vermieter beauftragt einen Makler und du als Mieter, wenn du die Wohnung mietest, musst dann halt den Makler bezahlen. Als wir in unsere Wohnung in Berlin eingezogen sind, hatten wir genau das, dass wir da irgendwie 2 Monatsmieten, bla 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 bla. Und inzwischen ist einfach das Gesetz geändert worden, nämlich ist einfach das Prinzip so, dass derjenige, der es beauftragt, der den Makler beauftragt, der muss ihn auch nachher bezahlen. Also wenn du als Wohnungsbesitzer wenn du einen Makler beauftragst, um eine Wohnung zu bezahlen, dann musst du den auch nachher bezahlen und kannst das nicht dem Vermieter in Rechnung stellen. Was dazu geführt hat, dass das Maklergeschäft wesentlich härter geworden ist,
ja.
Und wesentlich weniger Wohnungen über Makler. Dann gab es zwischendurch mal so Tricks, wie dass zum Beispiel ein Makler dann in einer Wohnung drin stand und der, sobald du die Wohnung auch nur besichtigen wolltest, dir erstmal einen Vertrag in die Hand gedrückt hast und gesagt, okay, du beauftragst mich jetzt als Makler und zahlst mir im Erfolgsfall so und so viel. Das
ist auch so ein wahnsinniges Prinzip. Im Endeffekt war es halt echt, auch in Hamburg immer, es war im Endeffekt einfach nur irgendein Typ, der nichts gemacht hat, der einfach die Hand aufgehalten hat.
Das war total irre. Wir hatten bei uns im Haus, war das so, dass Freunde von uns haben oben drüber gewohnt und die sind dann ausgezogen und haben dann halt Nachmieter gestellt, haben gesagt, hier, die würden das 1:1 nehmen, zahlen meine Miete weiter. Und dann hat der Hausverwalter gesagt, ja, aber nur, wenn er auch die Maklergebühr zahlt. Und die hatten den Makler, die wussten nicht mal, dass es einen Makler gibt. Und dann haben die gesagt, nee, das machen wir nicht. Und im Endeffekt hat das dazu geführt, dass diese Wohnung über 2 Jahre leer stand und auch noch mal saniert worden ist, weil sie niemanden gefunden haben, der bereit war, diese Maklergebühren zu bezahlen. Also die haben da Zehntausende Verlust gemacht, nur weil da dieser Makler...
Nee, da haben sie Sachen mit abgeschrieben.
Ja, keine Ahnung was. Also auf jeden Fall, aus meiner naiv dummen Perspektive müssten sie doch Verlust gemacht haben, wenn da eine Wohnung ungenutzt leer steht und vor sich hin verfällt. Aber vielleicht gibt es da irgendwie.
Das sind Abschreibungen, also das ist ganz interessant. Also dieses Abschreibungsding, das ist auch so krass, ne? Deswegen, das ist der Grund, warum wir auch trotz Wohnungsnot und allem so unglaublich viel Leerstand haben. Weil viele der Sachen sind halt Abschreibungsobjekte. Die werden erstmal die ersten Jahre nicht bezogen, weil damit Leute ihre Steuern minimieren können und damit irgendwie mehr Profit machen, als wenn da wirklich Leute drin wohnen. Und dann gibt es noch, was es auch noch gibt, sind natürlich irgendwie so Objekte, wo halt irgendwie so Geldwäsche mitgemacht wird und
klar.
So Kram, ne? Also das sind viel mafiöser Quatsch auch dabei, ne?
Ja, natürlich. Also klar. Also, aber was ich ja eigentlich sagen wollte, ist, dass dann halt in dem Moment, du hast natürlich als Vermieter, selbst wenn die Miete begrenzt ist nach oben hin, hast du natürlich als Vermieter immer noch ein Interesse dran, trotzdem noch tendenziell die Person mit dem, vielleicht nicht mehr ganz so stark, aber die Person mit dem höchsten Einkommen, dass die Wohnung kriegt. Weil du könntest jetzt denjenigen nehmen, der mit hoher Wahrscheinlichkeit dass die Wohnung sich leisten kann und hoffentlich nicht arbeitslos wird, oder du kannst dir halt den nehmen, der in der Lage ist, für ein Jahr die Miete im Voraus zu bezahlen, im Zweifelsfall. Okay. Und dann hast du halt trotzdem wieder den mit dem höchsten Einkommen, und das führt dann im Endeffekt dazu, dass die mit dem höchsten Einkommen angenehm niedrige Mieten haben und die mit den niedrigen Einkommen nach wie vor keine Wohnung haben. Also ich glaube, durch dieses künstliche Mietenbegrenzen entschärfst du das Problem zwar zu einem gewissen Grad, aber du löst es halt nicht. Du löst das Problem nicht.
Lösen tust du nicht. Lösen kann man es wirklich nur, wenn man den Kapitalismus abschafft.
Ich bin dafür, dass man halt dass man probiert, dieses Problem zu lösen, was eigentlich dahinter steckt, nämlich viele Leute wollen auf kleiner Fläche leben. Also auf einer relativ überschaubaren Fläche Berlin, wollen mehr Menschen leben. Wie kriegt man das hin, dass die gut auf relativ kleiner Fläche leben können? Das finde ich die viel spannendere Frage. Und Punkt.
Ja, ganz kurz zu Holm nochmal abschließend.
Ja.
Holm ist, also das, die Geschichte war ja die, er war als Staatssekretär berufen worden von der neuen rot-rot-grünen Regierung, also genauer gesagt von der Linkspartei innerhalb der Regierung, sollte er dem Senat für Wohnungsbau irgendwie sozusagen als Staatssekretär dienen, und Das war ein krasses Signal, weil er ist ja sehr bekannt als Gentrifizierungstheoretiker und Soziologe. Und der hätte da, glaube ich, hätte auch einen ziemlich interessanten Plan gehabt, den er da umsetzen wollen würde.
Und er hätte das wahrscheinlich, würde uns jetzt hören können und wäre dabei gewesen, hätte uns wahrscheinlich erwürgt. Weil er mehr Ahnung hat von dem Thema als wir.
Genau, also der hat wirklich Ahnung und der forscht zu dem Gebiet und der hätte definitiv zumindest als Signal, hatte der irgendwie eine ziemlich große Signalwirkung. Mhm. Und jetzt haben sie ihn halt zu Fall gebracht, weil er in seiner Jugend für wenige Wochen bei der Staatssicherheit als Anwärter oder sogar als Festangestellter dort in Ausbildung war und da auch gearbeitet hat für ein paar Wochen.
Nee, das ist ja nicht mal der offizielle Grund.
Kurz vor der Wende.
Hm? Das ist ja nicht mal der offizielle Grund.
Und weil er dann irgendwie gelogen hat bei der Einstellung
auch
bei der
Humboldt-Universität. Das ist nicht der Grund, sondern der Grund ist ja quasi, dass also den Müller angegeben hat, so nee, also wegen Stasi. Also dass
Müller
das,
ist der Bürgermeister, wir haben den Namen auch gerade erst gehört.
Genau, der hat, ich glaube, das ist auch einfach so ein Blank-Name, das ist, niemand weiß, wie der wirklich heißt.
Genau, das ist eigentlich anonymous, aber wir nennen ihn ja Müller, damit das nicht so komisch
klingt. Das ist, wenn man ein Foto von ihm sieht, dann ist das auch ganz klar, dass das nur irgendein Stock-Image ist.
Das ist
ganz keiner sieht wirklich also so durchschnittlich aus.
Wenn man das Foto sieht, dann muss man genau hingucken, dass da wirklich jemand ist, weil er ist so unscheinbar.
Also wir haben von Wovereit direkt auf das unauffälligste Gesicht überhaupt gewechselt. Und der hat
ja ihn auf der Straße nicht erkennen, glaube
ich. Ja, das geht den meisten so. Und der hat halt gesagt, nee, wegen der Stasi, natürlich, jeder hat das Recht, irgendwann mal Fehler zu machen, das ist ja auch schon lange her. Und das mit dem, das mit dem Lügen, das ist ja auch gar nicht so klar. Da gibt's ja auch die und die und die und weiß der Teufel, hat er denn überhaupt gelogen? Und viele, die das sagen, es war ja nicht mal eine Lüge, so nach dem Motto. Und das ist ja auch nicht das Schlimme, sondern was Müller ja gesagt hat, ist ja, dass diese ganze Diskussion da einfach vor sich hingeköchelt hat und einfach nicht untergehen wollte. Das ist jetzt der Grund, warum er ihm jetzt fordert. Also den Umgang damit und dass er jetzt nicht genügend Reue also, oder sowas.
Von der rechten Medienkampagne eingeknickt.
Im Endeffekt,
auch die
ja.
Die allgemeine Lesart.
Und
was ich jetzt aber
ich finde das auch immer, wenn man irgendwie die Verteidigung hört, dass er ja gefeuert worden ist, hört man am Anfang, nee, das geht ja überhaupt nicht darum, dass er bei der Stasi war. Und dann irgendwie zwei Kommentare später kommt immer, aber ich finde es auch gut, dass man jemanden bei der Stasi war, mal rausschmeißt. Are you sure that, dass sich diese beiden Sachen nicht gerade direkt widersprechen? Und, ja. Nicht schwierige Nummer, ich finde es.
Also was ich richtig krass finde, ist jetzt, was jetzt gerade rausgekommen ist, ist, eigentlich hatte die Regierung sich darauf verständigt, zu gucken, wie die Humboldt-Universität reagiert, weil die hatte tatsächlich nochmal eine Untersuchung angestellt, ja. Weil Holm tatsächlich bei der Bewerbung damals im Fragebogen etwas Falsches angekreuzt hat. Er hat gesagt, er wäre nicht hauptamtlich dort tätig gewesen, sondern nur irgendwie hätte was mit der Stasi zu tun gehabt. Also eine ungenaue Angabe gemacht und deswegen hat es intern bei der Humboldt-Universität nochmal eine Untersuchung gegeben. Und die Regierung hatte gesagt, wir gucken, was dort rauskommt und wenn die dort und so weiter und so fort. Jetzt hat Müller schon gehandelt, übrigens auch ohne Absprache mit der Linken. Also das heißt also, Müller hat ihn ohne Absprache vor die Tür gesetzt.
So ganz ohne Absprache kann es nicht gewesen sein, weil André Holm hat auch sein
Linke.
Ja, aber André Holm hat auch sein Brief war datiert, also sein Rücktrittsbrief war datiert, bevor Müller das offiziell gesagt hat. Also irgendwas muss, also entweder war sein Brief fehlerhaft.
Okay, dann ist das unklar.
Oh, ja,
ist auch egal.
Also
auf jeden Fall, jedenfalls hat jetzt die Humboldt-Universität entschieden und sie setzt Holm vor die Tür.
Okay.
Und das ist jetzt echt krass und das tut mir jetzt auch echt leid, weil er hat jetzt nicht nur so sozusagen den, das ist nicht nur so ein kleiner Stern,
ja.
Die Chance verpasst, jetzt wirklich was in der Politik zu bewegen. Er ist jetzt auch noch so seine Dozentenstelle ist er jetzt los. Und das ist halt wirklich bitter. Und wenn man sich jetzt noch überlegt, dass halt Anne Roth jetzt auch sozusagen einen neuen Job sucht, weil jetzt der NSA-Untersuchungsausschuss aufhört, ja, dann ist das gerade echt irgendwie eine ziemliche Scheißsituation für die beiden.
Ja.
Oder beziehungsweise für die Familie. Das ist echt ärgerlich.
Also ich bin mal gespannt, wie diese Koalition
meine,
das überleben soll.
Ich glaube, die kriegen das schon hin, also das ist jetzt nicht so der
Problem. Ja, also ich also mit ihrer persönlichen Situation, okay, das ist natürlich scheiße. Aber ich frag mich, wie, also erstens, was hat sich dieser Müller dabei gedacht? Also seine Koalition innerhalb der ersten Wochen so massiv zu beschädigen und dass das die beschädigt hat, das bezweifelt, glaube ich, keiner. Ja, also soll es da jetzt da bald Neuwahlen geben oder was war der Gedanke dahinter? Und naja, Berlin bleibt Facepalm. Das ist
alles klar. So, und weil ich jetzt gerade ganz dringend aufs Klo muss, müssen wir jetzt ganz dringend den Podcast beenden.
Na gut, dann siehst du, nachdem ich gesagt habe, wir müssen langsam Schluss machen, haben wir jetzt nochmal 37 Minuten länger gemacht.
Ja, das ist jetzt der Bonuspart.
Genau gewesen, alles klar. Bis zum nächsten Mal, falls die Welt übersteht am Freitag, falls nicht direkt der Atomkrieg ausgelöst wird.
Stimmt, ja, genau. Wir sehen uns wieder in der Trump-Ära.
Genau. Oh Gott. Oh, mir ist gerade
was. Lass das mal kurz sacken.
Ich muss mich mal kurz hinsetzen. Das ist.
Alles klar.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.